Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Binärgewitter-Sendung 324.
Wie oft hast du das gemacht? 200 Sendungen?
Ja,
das ist absolut überraschend, was man sagen muss.
Ja, ihr seid überrascht, was für Themen wir hier davor immer, welche 5, 6, 7, 8 Schritte wir immer machen. Und ich war jetzt gerade noch bei der Radio Tux-Sendung, die ich gestern geschnitten habe. Und da war ich irgendwie irritiert, weil der Satz leicht anders ist.
Aber macht nichts. Okay, das ist natürlich gemein.
324. Wir haben den Felix dabei.
Okay. Hi.
Ja, okay. Noch ein Felix haben wir auch dabei.
Hallo.
Und ein Markus.
Bin auch da.
Happy Halloween. Ah nee, das war gestern. Verdammt. One by off Error. Umgekehrt. Off by one Error. Ha, ihr wisst schon.
So close.
Ja, gut. Ich bin auch dabei. Ich bin Ingo. Hi. Ja. Buhuhu. Aber das war auch gestern, ne? Alles. Macht nix.
Bei Buhuhu kommt der Mimimi nachher nochmal wieder.
Echt?
Ist das so? Ja.
Buhuhu ist doch auch Jammern.
Buhuhu.
Ja, Buhuhu. Das ist Geisterjammern, oder?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Dann fangen wir gleich an, starten wir gleich rein, nachdem wir den Anfang dieser Sendung jetzt schon sozusagen verkackt haben. Können wir gleich losgehen mit Blast from the Past. Und ja, da werden jetzt noch Sachen hier in unser Pad reingeschrieben.
Was gab's denn? So viel.
Ja. Was denn mit dem Dark Eyes passiert, Ingo?
Ingo, erzähl mal.
Der Dark Eyes läuft. Du meinst den Icecast-Server.
Ach, der Icecast.
Der war einfach nur nicht gestartet. Ich habe kein System D-Enable gemacht gehabt.
Anfängerfehler.
Von A nach B beim Neustarten von diesem Server ist er halt mal hinten runtergefallen. Hat ja keiner gebraucht. Wir haben ja auch schon echt wochenlang nicht gesendet, weil irgendwas
mit
war.
Mit Nixos wäre das nicht passiert.
Ja, vielleicht. Mit Nixos passieren dafür ganz andere Sachen. Stimmen.
Also der Umzug wäre gut gegangen, das kann ich dir bestätigen. Du hättest andere Probleme.
Okay.
Eine andere Klasse von Problemen hättest du.
Ja. Aber genau, immer wieder andere Probleme. Ja, ich muss mich auch noch mehr mit Nixos beschäftigen. Steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, habe ich auch noch nicht geschafft. Irgendwie ging der Oktober wieder viel zu schnell rum und ja, bei euch war auch irgendwie ein Urlaub, dann waren Ferien, irgendwas ist immer. Sozusagen. Und deswegen haben wir es erst heute wieder geschafft, uns mal zusammenzusetzen. Aber immerhin habe ich es geschafft, schon eine Radio Tux-Sendung zu veröffentlichen, noch letzten Monat. Also das ist gleich mal shameless self-pick. Wir haben eine Radio Tux-Sendung gemacht, da ging es um die Rust-News aus dem Oktober. Und ich habe mich übers Hosting bei mir im Keller und bei jemand anders im Keller unterhalten, wie man das so machen kann, weil deswegen auch unser Icecast weg, weil ich Sachen zu mir nach Hause ziehe.
Ingo also ist jetzt Hoster.
Binärgewitter, genau, als Hoster. Ich hoste jetzt Sachen bei mir zu Hause. Binärgewitter läuft ja schon bei mir im Keller. Und da kommen jetzt noch mehr Sachen in den Keller, weil das muss billiger werden. Und mein Keller ist billiger als in der Cloud.
Mein Keller ist billiger.
Ja, schön. Das erzählen aber alle Cloud-Provider anders. Ich verstehe das nicht.
Die, ja, die lügen. Die erzählen immer, bei ihnen wäre billiger.
Die sagen, ja, unserem Keller ist billiger.
Ja. Aber wahrscheinlich berechnest du auch die Ingo-Kosten nicht.
Das stimmt. Ich berechne natürlich meine eigenen Kosten nicht, aber ich meine, ich muss mich ja trotzdem um die Server kümmern. Gut, um die Hardware, ja, muss man sich dann natürlich noch kümmern. Aber ich meine, sonst muss ich auch ein Ticket schreiben und das fixt dann irgendeiner oder auch nicht. Und nachdem ich in letzter Zeit so viele Probleme auch bei Hetzner hatte, bin ich da ein bisschen jetzt am Downsizen. Oder wahrscheinlich sogar alles weg. Mal gucken. Genau. Und das kommt jetzt schön zu mir in den Keller und wie man das so machen könnte. Zumindest was man so machen könnte, wenn man selber hosten will bei sich zu Hause, haben wir in der Sendung besprochen. Mal so einen Aufschlag gemacht. Ihr könnt natürlich, also ihr Hörer da draußen, gerne hören und noch Vorschläge bringen. Vielleicht machen wir dann noch einen Sequel sozusagen, machen wir noch weiter da in der Diskussion. Aber jetzt mal so ein Aufschlag, was könnte man sich dann da so alles hinbauen und was bräuchte man alles und wie ist das mit Hardware und was tut man da an Software rauf und wieso überhaupt? Und mal so einen kleinen Rundumblick, wie das gerade bei mir läuft. Und wie gesagt, vielleicht kann man da ja dann auch weitermachen von da aus. Aber da einfach mal reinhören, Kommentare posten, dann genau, machen wir da weiter. Nur, dass ihr Bescheid wisst, was ich gerade so treibe, lustig ist. Und warum dann mal irgendwelche Icecast-Server irgendwo hinten runterfallen, weil wie gesagt, gerade ist Umzugs-Action angesagt. Habe ich ja hier in den Sendungen auch schon ein paar Mal erwähnt. Joa, gut, dann haben wir Nvidia noch.
Genau, und zwar knüpfe ich damit an die Story von voriger oder davor der Sendung, wo ich ja mitgebracht hatte, dass es die Bestrebung von so Large-Tech-Unternehmen gibt, die Leute wieder zurück ins Office zu zwingen. Und yep. Nvidia dreht das Ganze um und macht da einen riesen Vorteil von sich für sich draus und setzt Akzente mit genau dem Gegenteil. Und sie sagen, nee, die Leute sollen noch arbeiten, von wo sie kommen oder von wo sie möchten. Und Hauptsache, sie kriegen ihre Arbeit geschafft und setzen damit ganz klar einen Kontrapunkt zu dem, was die amerikanischen Big Techs gesagt haben, dass alle zurück ins Homeoffice kommen sollen.
Ja, schön. Finden wir gut.
Finde ich auch. Find
also
ich
für alle von uns, die Homeoffice machen können, dürfen.
Sollen. Alle sollen Homeoffice machen können, wenn sie es wollen.
Ja.
Und wenn es geht.
Ja, wäre schön, genau. Manche Jobs gehen ja nicht im Homeoffice, aber
das stimmt.
So IT-Jobs generell eigentlich schon, aber irgendwie wollen uns die Leute alle wieder zurückholen. Weil,
die Chefs.
Weiß ich nicht. Die Unternehmen sonst.
Anfangs, dann keine hätten sie ja diese ganzen Office-Gebäude, die komplett leer stehen. Und die müssen gefüllt werden.
Wahrscheinlich ist das
das Problem. Ja, und die ganzen Leute, die es halt gewohnt sind, so zu führen, dass sie den Leuten auf die Finger schauen müssen und nicht es nicht hinbekommen, andere Führungsstrukturen zu etablieren. Das ist, glaube ich, schon auch ein massiver Punkt. Dass sie eigentlich zu dem, wie es vor der Pandemie war, zurückkehren wollen. Dass die Leute sind da und man sieht, dass sie arbeiten. Und im Zweifelsfall reicht es einem, dass sie so tun, als wenn sie beschäftigt wären.
Ja, genau. Ja, nö, aber das ist doch nett, dass Nvidia da mal einen anderen Weg geht.
Auf jeden Fall. Ja.
Gucken wir mal, wo sich das noch hinentwickelt. Wie gesagt, gerade ist ja eher der Drang größer, wieder nach Hause, eben nicht nach Hause.
Ja, wobei, ne, das ist ja auch initiiert von diesen CEOs, sind die Konzerne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es überall so ist, dass der Drang zurück existiert. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es auch auf dem Bewerbermarkt ein großes Argument ist, zu welchem Unternehmen man sich hingezogen fühlt, wo hat man die Flexibilität, wo nicht. Ich glaube, der Drops ist noch lange nicht gelutscht und es lohnt sich schon darauf zu achten, dass man da ein Setting findet, wo man sich gut mit einrichten kann und sich da nicht unter Druck gefühlt führt und gesetzt fühlt, dass es ja normal wäre, dass man auf jeden Fall wieder zurück ins Office muss. Ist es, glaube ich, nicht.
Also ich kenne auch beide Seiten. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die ihre Offices auch gerade noch komplett auflösen und alle Leute ins Homeoffice schicken oder sie dann halt einen nächsten größeren Departement, was aber irgendwie 300 Kilometer weit weg ist, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat oder so hin muss, zuweist. Und andere, die aber wieder definitiv sagen, hier, du bist mindestens 3-4 Mal die Woche wieder da und keine Diskussion. Also, ja, gibt's beides gerade so in meinem Umfeld. Joa, dann ich habe, weiß ich nicht, was vorletztes Mal über PDF-Viewer, wo man Annotations machen kann oder Unterschriften einfügen kann, berichtet. Und normalerweise benutze ich ja den PDF-Viewer von KDE, das ist der Okula. Hatte aber da eben noch einen anderen gesagt und dann hat mir der Tuxflo auf Mastodon entgegengeworfen, ja, geht aber tatsächlich, hat er irgendwo gelesen, auch mit Okula, und dann habe ich mal diese Tipps hier gemacht, die dort auch verlinkt sind, und turns out funktioniert. Da benutzt man dann quasi die Stempelfunktion und hinter der Stempelfunktion ist einfach die Unterschrift hinterlegt und das geht. Ja. Also,
das ist gut.
Plus eins Like, vielen Dank für den Tipp. Kann ich jetzt auch in meinem Okula Unterschriften einfügen. Ja. Vielleicht ein bisschen schwieriger, als das bei anderen funktioniert, insbesondere weil man es erst so komisch einrichten muss. Aber wenn man es dann erstmal gemacht hat und sich ein bisschen mit, wie zieht man diesen Stempel, das ist ein bisschen blöd, dass man den quasi in Dimensionen noch ziehen kann. Aber abgesehen davon, ja, funktioniert das und habe ich jetzt schon ein, zweimal benutzt.
Ja, nice. Und wenn alle damit zufrieden sind, ist perfekt.
Ja, ich meine, und das kommt leider immer wieder vor. Und eigentlich denkt man ja, wir könnten auch irgendwie mit digitalen Signaturen und so, aber nee, wir leben in Deutschland. Unterschriften auf PDFs ist irgendwie das, womit alle arbeiten müssen. Oder nein, die arbeiten meistens mit Ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen, aber das muss nicht, also finde ich, muss nicht mehr sein. Ich will da die Unterschrift irgendwie digital reinhaben und dann ist gut. Und ja, muss man doch öfter machen, als einem das lieb ist. Und naja, genau. Also, Pro-Tipp, guckt euch mal diesen Artikel da an. Vielleicht hilft euch das ja auch, wenn ihr Okula verwendet und Unterschriften einbauen müsst. Gut, dann hatten wir die Android Nextcloud App. Das hat, glaube ich, mit am meisten Kommentare in allen Richtungen produziert. Dieses Rumgejammer.
Genau.
Ja.
Ich hatte ja das Problem, dass das bei mir geht das nicht. Und ich habe ja dann das letzte Mal gesagt, ich habe die App jetzt mal deinstalliert und ich schau mal. Und turns out, ist tatsächlich die Nextcloud App, die mein Handy-Akku zerstört und irgendwie mein Handy unresponsive macht und unbenutzbar macht.
Tja.
Warum? Keine Ahnung. Ich könnte jetzt bestimmt viel Zeit investieren, das herauszufinden oder nicht. Genau, es hat viele Kommentare gegeben. Bei einigen Leuten scheint das zu funktionieren. Es haben aber auch viele Leute gesagt, so, ja, bei ihnen funktioniert irgendwie auch nicht richtig und so ganz viele dieser Core-Features funktionieren halt nicht so stabil und so. Ja, finde ich schade, aber scheint wohl so ein generelles Problem zu sein.
Ja, ich hatte das mit der App auch, halt, dass wenn du zu viele Bilder hast, dann klappt es nicht richtig und ich weiß nicht genau, was das Problem ist.
Ich finde es einfach echt, das habe ich aber, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, ich finde es halt einfach schade, wenn so Basic Functionalities so wird, also ich würde jetzt schon sagen, Nextcloud ist sowas, so Fotos synken von meinem Handy in meine Nextcloud. Ist schon so ein ziemlich Basic Use Case von der Nextcloud. Mhm. Und dann würde ich schon erwarten, dass das irgendwie gut funktioniert. Und nicht, ja, aber wir haben hier noch Videochat integriert und machen jetzt AI und machen dieses und jenes und LibreOffice ist übrigens jetzt auch direkt in Nextcloud. Das ist mir scheißegal. Das interessiert mich wirklich nicht. Mach doch zumindest mal so die Basics.
Ja.
Gut. Bevor ihr irgendwie 100.000 extra Dinge macht. Ja, und ich werde jetzt
vermutlich
einfach keine Nextcloud.
Dann ja. Geh doch zu OnCloud.
Was?
Ist das da besser?
Hey, gibt es das immer noch?
Also ich meine, die haben ja von Grund auf nochmal neu entwickelt, ich glaube in Go. Vielleicht und konzentrieren sich vor allem auf Synken. Ich habe es jetzt leider, ich kriege zwar immer die Pressemitteilung, aber ich bin nicht dazu gekommen, mir eine OnCloud nochmal selber aufzusetzen. Aber vielleicht ist das ja das, wenn du nur das willst und die anderen Features nicht brauchst. Ich habe halt keine Ahnung, ob sie ihre Android-App schon fertig haben. Auf jeden Fall haben die ja nochmal Reset-Knopf gedrückt, alles neu entwickelt und sich erstmal auf dieses File-Syncing konzentriert. Ich würde dir empfehlen, guck dir das mal an. Vielleicht ist das genau das, was du brauchst. Ich meine, es haben auch viele Hörer gesagt, sie haben überhaupt gar kein Problem mit der Android-Sync-App und es tut alles. Ich habe auch kein Problem damit, deswegen, ja, aber wenn es bei dir nicht tut, dann...
Kann ich mal fragen, kann es sein, bei diesen Leuten, wo es überall so gut funktioniert, seid ihr so Leute, die so keine Fotos mit eurem Handys macht?
Oder die woanders hinsynken. Das
oder
kann ja auch
oder zumindest die Fotos nicht synken mit dem Handy, weil ich
nicht mit Nextcloud.
Halt also, nicht mit Nextcloud, ja. Genau. Weil ich benutze mein Handy schon so zum Fotos machen. Und ich habe schon so ein paar 100.000?
100.000 oder 100.000,
aber so. Irgendwo zwischen 100 und Tausenden von Fotos.
Ja. Auf dem Handy.
Und ja. Auf dem Handy.
Ja.
Und das könnte natürlich schon Teil des Problems sein. Das sieht man da irgendwo auf einen Blick, was die genaue. Ja, ich kann das, keine Ahnung.
Du hast auf jeden Fall ein paar mehr Fotos. Ich hatte das bei mir auch und keine Ahnung.
Genau, ich habe halt schon echt viele Fotos. Also ich mache halt schon so eine Handvoll Fotos pro Tag oder so.
Okay.
Und das summiert sich halt schon und ich lösche die auch nicht, weil, hä?
Man kann sich ein neues Telefon holen, wenn der Festplattenspeicher leer geht.
Genau, genau. Irgendwie so.
Okay.
Nee, also klar, irgendwann, irgendwann würde ich die natürlich schon auch löschen, aber ich habe halt schon viele Fotos und ich habe halt irgendwie, was sind das, 128 GB oder so aktuell Storage. Da passen halt schon ein paar Fotos rein. Also hier meine Nextcloud sagt, bevor ich das ausgemacht habe, habe ich 30 GB Fotos gesynkt. Was
okay.
Dann...
Können ja. Ja die Hörer nochmal sagen, ob das Leute sind, die viel Fotos machen oder nicht. Ich glaube, wie gesagt, sonst können wir das Problem eher jetzt auch nur beschreiben, aber lösen werden wir es nicht.
Ja, nee. Also das sind, hier Nextcloud kann das ja zählen, das sind in zwei Foldern einmal 6400 und einmal 3500 Fotos oder Videofiles, so kleine Miniclips. Ja, also es sind halt schon ein paar Files. Ja. Ist halt schon nicht so, ich habe drei Fotos und ich möchte die synken. Kann schon sein, dass das geht.
Ja. Keine Ahnung. Ja. Was ist jetzt deine Alternative? Hast du es gesagt letztes Mal?
Genau, da kommen wir schon zum nächsten, weil ich habe ja irgendwie ein bisschen gesagt, ich will eigentlich von SyncThing weg. Ja. Und jemand hat gefragt, ob wir ausführen können, warum wir das nur mäßig gut finden. Ich finde einfach, die App ist so ein bisschen komisch. Und die Usability und das Syncing, es funktioniert zwar, aber es ist auch so, es ist irgendwie super schnell, irgendwie so out of sync. Obwohl du, also eigentlich will ich ja, ich will ja keine Fotos von meinem Backup, also mein Haupt-Use Case, warum ich die Fotos von meinem Handy irgendwo wegsynken möchte, ist halt Backup. Weil wenn sie halt nur auf dem Handy sind, ich bin irgendwie unterwegs, ich mache Fotos, ich lade die natürlich irgendwie nicht von Hand, ich kopiere die nicht von Hand irgendwie auf einen Computer wie so ein Höhlenmensch. Ja. Das ist natürlich keine Lösung, sondern das muss irgendwie im Hintergrund gehen, weil ich denke da halt auch nicht dran. Und das Handy habe ich halt immer dabei, wenn das irgendwie runterfällt, wenn das geklaut wird, wenn das kaputt geht, was auch immer. Und dann werden halt alle meine Fotos weg. Und darum müssen die Fotos halt irgendwo wegkopiert werden, wo ich sie dann auch backuppen kann. Und ja, ich könnte dieses Google-Zeug benutzen, aber das ist halt aus Privacy-Sicht nicht so geil. Also dieses Google-Fotos. Und da müsste ich wohl auch ein bisschen Geld einwerfen. Was mir, glaube ich, sogar noch egal wäre, aber es ist halt mehr so dieses dann halt aus ideologischen Gründen und weil Privacy. Und weil ich nicht unbedingt will, dass Google dann halt irgendwie Machine Learning macht auf meinen Fotos. Obwohl sie vielleicht sagen so, ja, nein, machen wir gar nicht und so, aber irgendwie vertraue ich denen halt nicht so genug. Genau, und was ich jetzt aktuell benutze, ist SyncThing. Aber ja, das Hauptproblem, was ich damit habe, ist irgendwie, ach, es fühlt sich so einfach so ein bisschen komisch an, das zu benutzen. Und genau, und was ich dann halt mache, ich habe so konfiguriert, dass es nur in eine Richtung pusht, also mein Handy pullt nicht Fotos und SyncThing ist halt irgendwie so ein Two-Way-Sync eigentlich standardmäßig, Und irgendwie sind dann meine Directories immer irgendwie out of sync und so. Und ja. Die App ist auch so ein bisschen, das ist halt irgendwie nur so eine Webview. So gefühlt vom ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Also irgendwie so auch so ein bisschen komisch.
Ja. Ja. Okay. Also ich habe bei mir.
Überzeugt mich nicht so ganz, aber es technisch funktioniert okay.
Ja. Also ich habe bei mir jetzt Folder Sync und das funktioniert gut. Und das verbraucht keinen Performance oder irgendwas, sondern es macht quasi das, was es tun soll, nämlich da zu Nextcloud synken. Und zwar alle Bilder. Bei Nextcloud, bei diesem Client, hatte ich immer Angst, dass er es nicht geschafft hat, alle Bilder zu synchronisieren. Und man kann auch den Sync nicht nochmal anstarten, weil das nicht vorgesehen ist, keine Ahnung.
Ja, genau. Und das ist alles so komisch.
Ja, und vor der Sync funktioniert.
Das ist einfach eine Android-App und genau. Dann machst du einfach WebDAV.
Genau. Und dann sagst du hier, WebDAV. Benutze Nextcloud zum Synken, der Ordner und go. Und dann macht das.
Ja.
Und wie gesagt, das funktioniert.
Vielleicht.
Gibt da auch die Premium-Version. Es reicht aber die Normalo-Version. Ich weiß gar nicht, was die Premium-Version kann. Ich habe das Geld in den Hut geworfen, weil ich das ganz nice fand, weil ich es jetzt ein Jahr benutzt habe. Und es hat funktioniert für mich.
Steht keine Ads und was? Ja, gut.
Ja, also genau, keine Ads 20. Dann. Ah ja, das war das Ding.
Ist auch nicht super teuer.
Wie viel was?
Also ich meine, 5, also.
Ja, 5 Euro oder so. Okay. Und ja, wie gesagt, das funktioniert so und das fand ich nice.
Ja. Ja, nee, schaue ich mir an. Guck's vielleicht probiere ich das nochmal. Vielleicht mag ich einfach sowas und nehme die Nextcloud einfach als Backend. Ja, aber irgendwie, ich fände es schon geil, wenn das einfach so mit der Standard-App gut funktionieren würde, aber irgendwie meine Experience war eher so
mäßig. Ja. Okay, machen wir weiter. Wir sind hier irgendwie hängen geblieben bei Nextcloud.
Ja. Markus. Go.
I'm here. Oh.
Sorry, richtig. Ich war auf mute, muss ich jetzt sagen.
Ich habe gar nicht zugehört, kannst du die Frage nochmal?
Ja. Ich bin schon da, aber mein Hals wollte nicht die Luft rauslassen, das war ein bisschen komisch. Zurück zum Thema, ich habe vor ein paar Sendungen von SkySales erzählt, ich habe sogar, deswegen war ich auch ein bisschen abgelenkt, ich habe gerade rausgesucht, welche Sendung das war, es wäre Binärgewitter 300, nein, von, wo ist das blöde Tab jetzt hin?
das ist auch immer mein Problem.
Und zwar war es Binärgewitter von guten Jahr ist es her, Oktober 22. Habe ich erzählt von SkySales, das ist ein Anbieter, die nehmen Kites und hängen die an Container und das Seil ist an eine Winde gekoppelt, die den Generator antreibt oder respektive auch von einem Generator angetrieben wird, je nachdem in welcher Phase des Segelns sich das Segel gerade befindet. Und in Summe erzeugen die so Energie, einfach weil beim Rausziehen vom Wind, also der Druck, den der Wind aufs Segel gibt, der zieht das Seil raus, dabei wird dann Energie erzeugt und wenn das Segel dann in eine windschwächere Zone gelenkt wird, zieht der Generator das Segel wieder rein, dann verbraucht es dabei einen Teil der Energie wieder, in Summe hat es aber beim Rausziehen lassen vom Wind mehr Energie erzeugt. Das Ding ist deswegen interessant, weil es wesentlich ressourcenschonender ist, als so ein Windrad zu bauen. Wir hatten es in der Pre-Show kurz, dass man natürlich dagegen die Überlegung setzen muss, dass sich jemand eigentlich um dieses Segel kümmern muss. Man mindestens ist aufsetzen und abends wieder reinholen. Und wenn Sturm aufzieht, gut, da gibt es mittlerweile ausreichend gute Wetterprognosen, dass man das planen kann, aber trotzdem, es muss eigentlich jemand hin, sobald sich das Wetter ändert und mal nach diesem Segel sehen. Und bei den Windrädern muss eben keiner die ganze Zeit hin oder nicht in der Frequenz, denke ich. Das ist der Trade-off. So, das war mein Pick oder ich glaube, es war ein Pick vor ein paar Sendungen. Und jetzt, letztes Wochenende habe ich gedacht, als ich mit den Kindern über die Schulter geguckt habe beim Fernsehen gucken, habe ich gedacht, Moment, die Jungs kennst du.
Das kenne
ich. Und da war SkySales bei der Maus. Und deswegen gibt's im Blast from the Past jetzt einen Link auf die Sendung vom 22.10. von der Maus. Und wer sich das Ganze nochmal in Maussprech erklären lassen möchte, dem sei diese Sendung empfohlen. Ja. Mausgucken lohnt sich immer, finde ich.
Also ich finde ja quasi das SkySail, also speziell, wenn man sich das Video anschaut, da sind so viele Moving Parts und so viel fiddliges Kleinkram und irgendwie kleinen Seile und irgendwie ein Gummi, was quasi die ganze Zeit dieses Segel dreht und sowas. Also ich weiß nicht, das sind so viele Sachen, die irgendwie kaputt gehen können, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es sich so generell lohnt, also quasi anstatt so einem Windrad so ein Ding hinbauen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber was halt vielleicht geht, ist, wenn du ein Event hast, wo ganz viele Leute sind und du brauchst da quasi Strom irgendwo in Nowhere, dass du da so ein Ding deployst, weil natürlich so ein Windrad bauen dauert ein paar, weiß nicht, wie lange brauchst du, Monate, Jahre?
Sowas. Ja, genau. Oder Katastrophengebiete, mal schnell einen Stromerzeuger dahin bringen. Oder ein Anwendungsfall auf der Website ist, sind ja auch so Ölplattformen. Das, oder so Förderplattformen, dass du da eben nicht zwangsläufig ein Windrad daneben stellen musst, sondern dass die sich ihre Energie ein bisschen, ihre Energiebilanz verbessern können, indem sie so ein Ding von der Plattform aus betreiben. Vielleicht?
Vielleicht, ja. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich fand
das. Also ich glaube auch, es ist eine Ergänzung. Es ist sicherlich kein Ersatz für die Windräder. Das ist.
Ja. Windräder sind einfach, sind zu einfach, oder? Das ist dieses große Rad und das dreht sich im Wind. Hast einen Motor hinten dran, fertig, ja, kommt Strom raus. Und bei dem anderen Ding, oh, du musst erstmal links und rechts wuschen und dann irgendwie rein und rausziehen und so. Und welche großen Winden, die sich dann halt immer aufdrehen und zudrehen und so, das ist cool, aber es ja, ist eine Alternative für bestimmte Use Cases, denke ich auch, ja.
So. Okay, kann sich jeder mal angucken, wie das funktioniert. Mhm. Bei der Maus. Sehr schön. Dann hatten wir vor, keine Ahnung, mehreren Ewigzeiten mal erklärt, dass LXD, was komplett jetzt zu Canonical gewechselt ist und das intern ein paar, weiß ich nicht, Sachen ausgelöst hat und der Hauptentwickler von LXD dem entsprechend auch Canonical, also das Unternehmen hinter Ubuntu, verlassen hat und jetzt hat er einen Fork gemacht von dem Linux-Container, Daemon-Gedöns, also das, was LXD war, heißt Incus, ist mittlerweile sogar schon in der Version 0.2 erschienen und genau, wer also sozusagen nicht mehr auf die Sachen setzen will, die Canonical da macht, sondern auf ein neues Projekt oder auf den Originalautor oder wie, warum auch immer, das sozusagen nicht von Canonical benutzen will, der hat jetzt die Möglichkeit, das tatsächlich weiter zu verwenden als ja, von einem anderen Open-Source-Projekt, von einem Fork. Mal gucken, wer sozusagen das Rennen macht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt bei Canonical noch an LXD entwickeln, aber noch geht's voran. Mal gucken, wer dann in the long run sozusagen das Rennen macht, also wer da weiter länger durchhält, mit da vorne ist, ob das Canonical sein wird, ob sie da noch mehr Entwickler mit dran schmeißen oder ja, ob der Original LXD-Entwickler da ja die Nase vorne haben wird. Das muss man sich mal angucken, aber es ist auf jeden Fall schön, dass es weitergeht und dass er da auch ein bisschen da dran bleibt, auch wenn er jetzt nicht mehr bei Canonical arbeitet. Genau, das sozusagen. Hätte man auch als Untoten nehmen können, aber genau, weil wir es schon mal in einer Sendung hatten.
Ja, aber es gibt wohl noch keine Packages.
Okay. Ach stimmt, also du Packages, benutzt es ja auch.
There are no official Incus Packages, as Incus Upstream only releases regular release tarballs.
Okay. Gut, na dann müssen sie das mal noch nachholen.
Ja, es gibt wohl Leute, Third-Party-Packagers für Debian und Ubuntu und ein Homebrew und das Windows Chocolaty-Dingsy.
Okay. Und wie gesagt, 0.2 haben sie jetzt auch schon veröffentlicht, also letzten Monat 2 Releases. Ja, also zumindest ist es zurzeit aktiv und da und ja.
Ja, interessant ist halt im Jahr. Also ich meine, genau. Jetzt ein neues Projekt, großer Hype, Leute machen Dinge cool, aber interessant ist halt im Jahr oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren. Das halt so.
Ja. Das ist korrekt. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist Tote der Woche. Und weiß ich nicht. Also ich hatte heute Morgen eine Mail. Markus hatte die wahrscheinlich auch, weil er es auch gleich gesehen hat. Flutter, zumindest das Flutter, was wir kennen, macht dicht.
Aber hat es nicht, heißt es nicht Flutter? Also ich musste gerade, als du es gesagt hast, musste ich an dieses Cross-Mobile-Framework von Google denken.
Ja, das flottert ja auch gleich ein.
Flutter mit U, Flutter dann, ja. Nee, Flutter. Ja, Flutter, sorry, ja.
Flutter.
Ja.
Flutter. Ist jetzt eh tot, spielt keine Rolle.
Genau.
Jetzt genau.
Kann man auch falsch nennen.
Also die Mail sagte on December 31st, 2023, this version of the Flutter service will be discontinued. Ich glaube, die Betonung muss dabei liegen auf this version of the Flutter service. Weil wenn man auf die Flutter Homepage schaut, dann verkaufen sie dort fleißig den Flutter Anti-Adblock Pass.
Genau. Nobody cares. Warum? Nobody needs this. Ja, also genau, ich habe auch diese Mail gekriegt, End of Service Notification, da habe ich gedacht, oh, macht komplett dicht. Und dann genau, ja, this version of Flutter, also ich hatte da auch noch irgendwie $5, $6, $7 drin, aber ich habe auch mal geguckt, irgendwie das letzte Mal, dass wir es benutzt haben, war ja, also, oder dass jemand Geld darüber zu uns gebracht hat, war irgendwie 2019. das war ja, also das Original Flutter war, du konntest, also Micropayment, du konntest Leuten, die das auf ihrer Webseite geschrieben haben oder in ihren Metatext irgendwo drin hatten, dass sie Flutter selber benutzen, konntest du mit einem Klick oder mit einem Abo regelmäßig Geld da lassen. Und wenn viele, viele Leute das gemacht haben, kam da einiges an Geld zusammen. Und da haben sich auch einige Podcasts drüber finanziert. Wir hatten da auch mitgemacht und genau, über die Zeit kamen da auch mal ein paar hundert Euro zusammen, aber eben nicht, ja, also nicht Unmengen. aber genau, so dass es funktioniert hat und dann waren sie irgendwann auf einem absteigenden Ast und das hat irgendwie niemand mehr interessiert. Dann haben sie sich irgendwie neu ausgerichtet. Wahrscheinlich das mit diesem Ad-Dings hat auch keinen interessiert. Und mich zumindest nicht, weil ich meine, wir machen auf unserer Seite keine Werbung und ich habe auch kein Interesse für einen Ad-Block-Service, dass vielleicht irgendeine Webseite mir ein bisschen weniger Werbung anzeigt. Also so ist ja das neue Konzept ist jetzt eben nicht mehr, dass viele, viele Leute Geld kriegen, sondern dass dann du auf deiner Webseite sagen kannst, also okay, ich zeige euch entweder Werbung oder ihr gebt mir Geld über Flutter. Hm. Dann zeige ich euch ein bisschen weniger Werbung vielleicht.
Extortion quasi.
Das interessiert mich jetzt als Betreiber rein gar nicht. Und als User leider auch rein gar nicht, weil dafür habe ich Adblogger und wenn die Seite nicht funktioniert, besuche ich sie halt nicht. Und für die News-Services, die ich haben will und lesen will, da schmeiße ich halt direkt Geld rein und habe halt das Dings plus Abo, wie auch immer sie das dann immer nennen. Das kann ich jetzt nicht bei allen Nachrichtenseiten machen, sondern das habe ich halt bei ein, zwei, die wichtig sind für mich und bei allen anderen, sorry, wenn ich dann halt auf den Link klicke und erst was abonnieren muss, sage ich, nee, dann war es halt nicht wichtig genug. Ist halt einfach so. Deswegen bringt mir dieser neue Flutter-Service rein gar nichts. Ich habe jetzt die restlichen $5, $6, $7, die wir dann noch hatten, rausgeholt. Das kann man jetzt irgendwie noch machen bis Ende des Jahres.
Und vorher dann snacken ja die einfach dein 10 Geld, Euro.
Oder automatisch Wikipedia spenden, also mit Button-Klick.
Stimmt. Ja, das ist gut. Ja, stimmt. Das hätte man auch noch machen können. Ja, okay. Ja, you could also contribute your remaining balance to the Wikipedia. Ja, okay, das mache ich vielleicht mit dem zweiten Account. Das ist gut. Das, die Wikimedia Foundation ist ja auch gerade wieder am Geld einsammeln für nächstes Jahr.
Für Weihnachten.
Naja, ich meine, die brauchen jedes Jahr auch ein paar Millionen, ne, um die Server zu betreiben und alles.
Ja, das stimmt.
Das ist schon immer nicht ohne. Ja. Von dem her.
Vielleicht auch einfach bei Ingo
in den Keller rein.
Keller hosten.
Ist so einfach. Das ist nur ein paar hundert Euro.
Warum hat's, ja? Ich verstehe das Problem nicht.
Ja, ja, dann genau. Brauchen sie nur noch, ja, wir brauchen irgendwie 2,50. Das reicht dann schon. Einer muss mal Geld reinwerfen, dann ist echt fertig.
Ja.
Hab mal so unsere Server in den Nusskeller gezogen.
Ja, dann habe ich wenigstens eine schnelle Wikipedia. Was nützt das? Das kümmert mich das leider.
Ich glaube, dein Internet wird leider leer
meine
sein.
Wikipedia, meine Wikipedia tut.
Ja.
Ja. Ja, also Flutter ist tot. Also für mich persönlich weiß ich, ob ihr das anders seht, ob da jemand noch was zu sagen will. Markus.
Nee, es ist so.
Nee, wir können vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir ja vor ein paar Sendungen das schon mal diskutiert hatten und dann zu Libera Pay gekommen sind als Plattform. So der Vollständigkeit halber.
Sind wir da immer noch, oder?
Glaube ich.
Schon, oder?
Ja, ja. Ja, mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, du, da genau. Wird das Geld aufgeteilt. Du kriegst
ja,
Geld,
ja, wenn du dich nicht. Das funktioniert, das ist super. Da, ihr seid die Besten, alle Libera-Leute.
Genau. Ja. Funktioniert eigentlich super, weil da haben wir einfach das Team hinterlegt und ich kriege ab und zu mal eine Mail, dass irgendwie welches Geld wieder ausgezahlt wurde und dann freue ich mich. Ja. Also vielen Dank an alle, die da mitmachen oder uns irgendwie anders spenden natürlich auch. Das ist immer nett. Ich investiere das dann auch immer in die ganze Infrastruktur, die wir haben. Also nicht nur die in meinem Keller.
Also in den Keller wird es investiert.
Kommt alles in den Keller. Ganze Geld fett, in Keller.
Fette LED, Ausleuchtung für den Guss-Keller.
Ja, genau. Nee, zum Beispiel Studio Link musste wieder aktualisiert werden, dass das funktioniert. Da war auch aufgebraucht. Also wir verteilen das dann in die Services, die wir auch brauchen, um diesen Podcast zu erstellen. Also vielen Dank an alle, die da mitmachen. Gut, dann Windows CE ist tot.
Windows CE.
Ist doch schon.
Hä? Ja, schon ganzen Monat ist es jetzt quasi gestorben. Das stimmt.
Was? Das aber.
Ja. Ach so, und zwar am Dienstag, den 10. Oktober 2023, nach 26 Jahren, 10 Monaten und 25 Tagen, ist der Support für Windows CE jetzt offiziell eingestellt.
Das ist tragisch.
Das ist echt tragisch.
Also, ja. Und wenn du das nicht erwähnt hättest, hätte ich das auch nicht mitbekommen.
So ist es halt. Aber diese ganzen Hersteller von irgendwelchen, weiß nicht, Geldautomaten oder sowas, was sollen die machen? Die fangen jetzt an zu weinen. Weil die kein Windows CE mehr haben.
Dann ist doch schon Windows XP bestimmt.
Ja, das kann sein. Aber das ist auch aus dem Support raus. Windows CE hatte, glaube ich, längeren Support als Windows XP. Ja, das interessiert die nicht, aber
die Automaten werden eh alle gesprengt. Die werden nicht mehr gehackt, die werden gesprengt.
Ist auch einfach.
Also die Bankfiliale hier um die Ecke hat jetzt schon seit einem Dreivierteljahr zu, weil sie da versucht haben, die Automaten zu sprengen. Also es hackt die keiner mehr. Das, so intelligent sind die Leute nicht mehr. Die werden einfach gesprengt.
Mhm. Extended Support für Windows XP ist übrigens 2014 ausgelaufen. Und das super Spezialo Post Ready 2009 System lief beim April 2019 aus. Das heißt auch schon mal wieder 4 Jahre. Das heißt, schrecklich. Und jetzt quasi ein Nachruf, Windows CE. Wenn ihr es benutzt haben musstet auf Arbeit, mein Beileid. Jetzt habt ihr einen Grund zu sagen, nee, wir dürfen kein Windows CE mehr benutzen. Das ist verboten.
Nee, musste ich tatsächlich nie verwenden.
Ja, das ist schön. Ja, das ist der andere Tote.
Nee, wir sind direkt zu OpenMoko gegangen. Ne?
Guter Move. Gibt's das noch?
Ja, da. Nee, aber haben wir Sendung drüber gemacht.
Well, yes,
zumindest der Markus und ich. Ja, ja. Der Markus und ich haben uns über OpenMoko mal unterhalten. Weiß ich noch ganz genau. Hatten wir Geräte da liegen. Ja, könnt ihr alles nachhören. Ich hatte letztens wieder Kontakt mit jemandem, der gesagt hat, er hat irgendwie lauter Sendungen von früher nachgehört.
Warum?
Ja, so, weil
Nostalgie.
Es geht.
Einfach Nostalgie.
Ja. Also, so, was wir, also auch so Radio Tux Sachen, wo wir von bahnbrechenden Neuigkeiten irgendwie berichtet haben, fand er sehr unterhaltsam. Es ist so in der Retrospektive, ne, wenn man denkt, oh ja, das war damals irgendwie der krasse heiße Scheiß, und dort denkst du dir, hä, macht erstens keiner mehr oder es ist doch total normal oder ist wahrscheinlich ganz witzig, ja.
Denk schon, ja.
Genau. Also jedenfalls darf ich dann bei ihm im Podcast mal mitmachen demnächst. Ja, kann ich ja dann verlinken, wenn. Auf jeden Fall finde ich es immer interessant, wenn Leute alte Sachen nachhören und da.
Und dann davon erzählen, was wir mal gesagt haben.
Ja, ja. Genau. Ist doch spannend. Ja.
Über Bande nochmal erzählt bekommen, was man selber gesagt hat. Schon schön.
Ja. Genau. Und vor allem, warum man sich das anhört. Aber ja, wenn man, ich meine, wie gesagt, wir hatten ja Corona, Leute hatten Zeit und manche hören uns einfach, weiß ich nicht, jahrelang zu. Also ich meine, keine Ahnung, wie viel, ich glaube, wenn du alles aneinander reißt, sind das schon Jahre, die man durchhört.
Das haben wir mal ausgerechnet, oder? Der Lied-Felix hat das ausgerechnet.
Ja, aber nur für
ein Jahr.
Nicht für alle, sondern nur für die letzten 3 Jahre kannst du das, glaube ich, schauen für jedes Jahr und dann könntest du es theoretisch ungefähr hochrechnen.
Genau. Aber gab ja davor auch noch Radio Talks, Talk und davor ja auch noch Sachen und wenn man das alles durchhört. Jahre, bestimmt. Auf jeden Fall. Gut. Also Windows CE ist tot und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Untoter der Woche.
Mhm. Genau, der erste ist ein bisschen ein Stretch, aber
ja.
Das hätte auch ein Blast sein können oder ein Lesefu, aber ich habe es jetzt mal in Untoten gepackt. Und zwar der HashiCorp, wir hatten ja darüber gesprochen, dass sie ihr Open-Source-Modell evolved haben und was sie damit gemeint haben, sie haben es einfach kaputt gemacht,
ja,
oder so.
Das haben wir gesagt, ja.
Sie sind von MIT zu dieser Business-Source-License gewechselt für alle ihre Dinge und dann sind ja Leute hingegangen und haben gesagt, hier, diese Terraform eigentlich schon ganz gut, aber mit dieser Lizenz schwierig, wir forken das mal und dann gab es OpenTofu, was ja jetzt bei der Linux Foundation ist und jetzt gibt es diesen HashiCorp CEO, der irgendwie findet, ah, das ist voll blöd und so, ja, und irgendwie so, wo war das Quote?
Mhm. Also er sagt quasi, dass seine Firma, die er leitet, viel besser unterwegs ist als alle anderen Firmen.
Ja, irgendwie so. Und er hat ganz viele komische Opinions und Dinge gesagt. Und es ist so ein bisschen so, ja, ja. Aber sie haben jetzt irgendwie ihre große Konferenz gehabt und irgendwie gesagt, was jetzt irgendwie alles Neues, Cooles machen und so. Er hat gesagt, es ist gut für Open Source und bla 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 bla, aber es ist irgendwie, ja.
Kann man so sehen. Wenn man der Firma von dieser, wenn man der CEO von dieser Firma ist, kann man das so sehen.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube auch nur dann.
Ja, hatten wir letztes Mal auch schon, also diesen Move haben jetzt einige Firmen gemacht.
Genau. Ja. Genau. He said that the Linux Foundation's adoption of OpenTofu raised serious questions. What does it say for the future of open source if foundations will just take it and give it a home? That is tragic for open source innovation.
That's
I will
tragic
tell you
for
if that were to happen, there were no more open source company in Silicon Valley. Und dann habe ich mir gedacht, ist vielleicht auch gut. Vielleicht soll es das einfach, keine Ahnung, vielleicht sollten die irgendwas mit Holz machen.
Ja, okay, nice.
Was weiß ich? Das war, ja, keine Ahnung. Super strange.
Naja.
Aber ja, kann er ja sagen. Werden wir sehen. Time will tell. Was definitiv mehr untot ist und ich weiß nicht, ich habe so auf die Schnelle nicht gefunden, ob wir darüber gesprochen haben, aber es gibt einen neuen COBOL-Standard.
Wow.
Schon seit Januar. COBOL 23.
Nee.
Irgendwie recently war es wieder, ich weiß nicht, wie ich
da sind wir natürlich sofort drauf aufgesprungen. Das haben wir garantiert im Januar schon drüber geredet.
Was? Aber das ist eine wichtige News. Hallo?
Ja, stimmt. Wenn man eine Bank ist oder
weiß nicht genau.
Oder ganz dringend irgendwelche Leute braucht, ist es bestimmt eine wichtige News. Ja.
Was sind denn die neuen Features von COBOL?
Naja, Async Messaging Syntax using the Send and Receive Statement. Oder zum
Beispiel XOR Logical Operator.
XOR, ja.
Wow.
Ich meine, Delete-File-Statement. Wer kann das nicht mögen?
Ja,
sehr schön.
Das dann stimmt. Convert-Function for Base-Conversion.
Ja, krass.
Perform until exit, dass du Infinite Looping machen kannst.
Wow.
Ja, also
ja, ja. Und vor 23 Jahren, 12 Monaten und 25 Tagen war das auch noch das, was 80% der Welt benutzt hat. Aber jetzt halt nicht mehr.
Ich glaube, es ist besser
so. Das ist
so.
Egal. Das ist egal. Leute benutzen das noch und es geht weiter. Hm. COBOL ist nicht tot.
Gut, das ist wohl korrekt.
COBOL
ja.
ist nicht tot.
Das ist das Schöne mit dieser ganzen Technologieblase, die sich so immer weiter füttert. Es wird alles immer bleiben, weil irgendwo gibt es immer noch ein Legacy-System.
Das
und
stimmt,
der ist Golden Legacy.
Ja, also gewisse Dinge wirst du einfach nicht. Ah, ich glaube, es war irgendwie so im C++-Kontext, weil da ist ja auch immer so dieses, ah, C++ ist tot. C++ ist tot. C++ ist tot. Und ja, ist halt nicht. Es schon with COBOL. Das, ja. Ich glaube, es wird halt C++ auch in 20 und 50 Jahren noch geben.
Ja.
Vielleicht nicht mehr so viel, vielleicht weniger, vielleicht nur noch in gewissen Nischen und so, aber ja. Es geht halt weiter.
Hm. Sehr schön.
Genau, finden wir gut.
Was?
COBOL. Finden wir gut?
Ja, ja.
Ja,
wir finden
ja.
gut, dass es noch da ist und
das maintained ist, geht weiter, gibt neue Features.
Das stimmt, das ist schon super.
Das ist schon geil.
Super geil.
Okay, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. AI der Woche.
Was haben wir da? Haben wir einige Sachen. Die haben wir auch viele, viele Wochen gehabt jetzt.
AI der Wochen.
Apropos Wikipedia. Ja, ich wollte das nach vorne zu Wikipedia, wo wir es angesprochen haben, ziehen, aber habe ich nicht gemacht. Shit, das ist so ein. Oh shit, das ist irgendwie hinter einer Paywall oder so ein Scheiß. Den muss ich jetzt einen anderen suchen. Mhm. Das ist natürlich Panne. Ich weiß gar nicht. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Das ist quasi der Trick. und zwar geht es quasi darum, dass Wikipedia ist ja quasi eine große Bibliothek und da gibt es viele, viele Quellen, die da immer angezogen werden. Hauptproblem ist natürlich zu schauen, ob diese ganzen Quellen überhaupt stimmen und ob die quasi noch verwendet werden können oder ob die quasi 404 sind. 404 gab es vor ein paar Jahren, glaube ich, schon was, wo einmal die Wikipedia aufgeräumt wurde mit Quellen, die nicht mehr erreichbar sind. Und jetzt quasi der neueste Ansatz ist mit Artificial Intelligence, also mit quasi mit Sprachmodellen zu überprüfen, ob diese Quelle, die da verlinkt wird, ob die überhaupt zu dieser Referenz passt, die da beschrieben wurde. Und das ist was wohl jetzt gerade passiert. Und ich finde das einen witzigen und finde das einen ganz coolen Ansatz, weil ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich funktioniert. Und genau, ich habe jetzt mal den Hacker News Artikel da, die Hacker News Kommentarseite genommen, anstatt den direkten Artikel zu Nature. So, genau, das ist quasi das AI checkt Wikipedia. So, ihr seid noch da?
Check, check.
Okay,
ja,
also,
ja.
Perfekt, alles ganz super. Es war so still, deswegen. Weil ich mir jetzt unsicher.
Ja, wir sind fasziniert von, genau. Wie das funktioniert.
Ah ja, okay, das ist nice.
Ob das, also ja.
Ja. So. Ich glaube auch in dem Hacker News gibt es einen Paywall-Umgehungslink irgendwo.
Ja,
genau.
Ich finde auch spannend, dass aber wenn man so ganz platt an ChatGPT denkt und sich überlegt, dass das Ding irgendwas checken soll. AI ist natürlich mehr, ist mir klar, und das sind andere Modelle, ist auch klar, aber jetzt mal so für den unbedarften Leser klingt das erstmal beängstigend.
Wieso?
Ja, wenn wir jetzt tatsächlich ChatGPT Wikipedia-Artikel checken lassen würden, das Ding,
so,
was
ja,
eigentlich
ja.
mehr Quatsch ausspuckt, als das würde schon zu interessanten Ergebnissen führen.
Ach so, ja, ja, nee.
Aber
es geht tatsächlich,
was hier
nur
passiert,
checken,
ist natürlich was anderes, ist klar.
Ja, genau. Es geht nicht um Wikipedia-Schreiben, zum Glück. Das fand ich auch weird.
Ja, und ich nehme ja mal an, das sagt dann auch nur so, dieser Link ist vermutlich, also diese Quelle ist vermutlich nicht mehr up to date und dann muss ich das ja trotzdem noch jemand anschauen genau, und dann genau. eine Entscheidung treffen und sagen
ja,
so.
Ja, genau. Oder diese Quelle passt vermutlich nicht auf die Referenz, die da angezogen, für die es angezogen wurde. So stelle ich es mir auf
genau,
jeden Fall vor.
Aber die, ja. Genau, aber die Entscheidung muss ja vermutlich trotzdem am Schluss noch ein Mensch machen und sagen so, ja, ja. Ist das so oder nicht?
Genau. Deswegen, also wie gesagt, ich finde es ganz cool, einen Use Case, um diese Sprachmodelle zu verwenden. Und ja, warum nicht? Also wenn da quasi immer noch eine Person ist und das nicht komplett automatisiert gemacht wird, glaube ich, klappt es. Dann kann es klappen wenigstens. So, was haben wir noch? GPT-4V ist quasi der nächste heiße Scheiß, der jetzt kommt. Und zwar GPT-4 mit Vision, glaube ich. V steht für Vision. Und die Idee ist quasi, dass du dem Sprachmodell ein Bild geben kannst und das sagt dir, was da drauf ist. Oder du kannst quasi eine Frage zu diesem Bild stellen. Zum Beispiel Kassenzettel und dann fragst du so, ja, was habe ich denn alles gekauft und wie viel Steuern habe ich bezahlt oder so. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt schon verfügbar ist. Das ist jetzt hier gerade ein Link zu Is Coming, deswegen bin ich mir jetzt unsicher. Aber ich finde es interessant auf jeden Fall da auch wieder, was sich so gerade in diesem Bereich ergibt, weil so ein Sprachmodell einen Blick auf Bilder und Text und irgendwas zu geben, also nicht nur Text, sondern halt auch auf Bilder, wo vielleicht Text drin ist, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ja. Ja, Ingo, warum, oh Gott?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Einfach mal so, oh Gott, sagen.
Ist mir so rausgerutscht, genau.
Okay. Naja.
Aber ChatGPT baut ja auch Spiele, habe ich gesehen.
Ja, ChatGPT baut auch Spiele und das ist ganz witzig, weil es baut nicht nur ein Spiel, sondern es baut eine Firma, also quasi so eine Firma, wo sich so kleine Leute bewegen, die zusammen ein Spiel bauen. Oh, das ist sehr witzig. Okay. Also du hast quasi so irgendwie 15 Leute, die von einem Sprachmodell beziehungsweise von diesen Sprachmodellen quasi verwendet werden. Zum Beispiel hast du irgendwie so einen Product Manager und du hast einen Designer und du hast irgendwie Entwickler und sowas. Und die bauen dann zusammen ein Spiel. Und ich find's witzig. Also ich habe da jetzt quasi das Video verlinkt von 2-Minute Papers und irgendwie witzig. Das also sie bauen nicht was nur ein Spiel, sondern
also ja. Diese, also sind das dann Rollen? Ach so, das, jetzt, ich habe einen Link jetzt angeklickt, alles klar. Das sind also quasi Figuren in einem Videospiel, die dann ein Videospiel bauen,
genau. Das ist das Verrückte eigentlich. Also du hast dann verschiedene Rollen, die mit verschiedenen Leuten reden und die machen dann quasi iterativ so ein Spiel, was man dann tatsächlich auch spielen kann. Und das ist irgendwie witzig. Also das Ganze heißt ChatDev, glaube ich. Was ist hier? Warte, genau. Das ist quasi das Hauptprojekt und ja, nice. Also, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber ich finde es irgendwie nice. ChatDev, so. Genau. Also es sieht, diese Company sieht dann so ein bisschen aus wie zum Beispiel Work Adventure, was ja für die für den Kongress
V2. Ich dachte, das ist Work Adventure. Okay, ja, alles
klar. Sieht nur so aus, glaube ich. Ist es nicht das Work Adventure? Es sieht ein bisschen anders aus.
Okay.
Aber ja, witzig. Und ihr könnt es tatsächlich selber ausprobieren. Also man kann quasi so quasi das bei sich selber booten und diesen Leuten quasi zuschauen, wie sie irgendwie eine Vision von irgendeinem Spiel bauen. Und unten sind dann auch die Examples, was das alles gebaut hat. Und witzig. Ja.
Nice.
Witzig, witzig. Okay.
Ja.
Joa. Dann kommen wir zu News.
Jo.
News, News, News. ja, neues Ubuntu ist da.
Genau. Und was ist das große Selling Feature von Ubuntu 23.10?
Keine Ahnung.
Hey, was? Ich rede im Installer.
Das, was? Das ist das für ein Feature? Das ist
kein Selling-Feature, aber ja, das ist passiert.
Wer,
das ist tatsächlich,
hat sich
die
das
einzige
gewünscht?
Nee. Ich glaube, niemand hat sich das gewünscht. Das ist so ein bisschen das Problem und das ist natürlich nicht okay. Und aber darum hat man mitbekommen, dass es ein neues Ubuntu gibt.
Ja, genau.
Also darum habe ich mitbekommen, dass es ein neues Ubuntu gibt. Lass es mich so sagen.
Okay.
Also ich meine, eigentlich weiß man es ja, dass es irgendwie immer im April
also, ja.
und Oktober immer ein neues Ubuntu gibt. Aber ja, stimmt sonst. Ich weiß, mir ist auch nicht aufgefallen, dass jetzt irgendwas besonders Tolles dabei gewesen wäre. Ich meine, es ist kein LTS-Release, das ist ja erst wieder das nächste. Ich bin kein GNOME-User, deswegen, ja, Ubuntu, weiß ich nicht, ist halt neu, neue Sachen, ist irgendwie, aber das Wichtige ist dieser, dass sie es gleich wieder zurückziehen mussten, weil sie irgendwie in der ukrainischen Übersetzung, ne, antisemitische Hassreden gefunden haben und ja, das wirft ein paar Fragen auf, warum das irgendwie passieren konnte, warum das niemand gecheckt hat, bevor man sowas veröffentlicht, aber ja.
Aber auf der anderen Seite, ich glaube, also Ubuntu ist ja auch eines dieser Projekte, das halt irgendwie so alle Sprachen unterstützt und so. Also halt echt viele. Nicht ja. alle, aber halt echt viele und es halt echt einfach viel Übersetzungstext und so. Ja.
Und ich meine, es scheint ja dann doch jemandem schnell aufgefallen zu sein, ja, ja. dass er irgendwie einen Tag später schon das
genau.
Zeug zurückziehen mussten.
Und sie haben reagiert und so. Es ist nicht so, dass das so passiert und dann ist es drin und dann sagen sie so, ja, pff, können wir nichts machen.
Das sage ich okay so.
Haben wegen die ISOs zurückgezogen und so. Ich meine, ja, es ist scheiße, dass das passiert ist, aber es ist auch nicht so das Ende der Welt, glaube ich. Also sollte nicht passieren, klar. Ja. Ist scheiße, dass es passiert ist, aber irgendwie, sie haben schnell reagiert und es gefixt. Ja,
also gefixt im Sinne halt. Von die ukrainische Übersetzung rausgenommen.
Ja, ja, also sie haben die ISOs neu released und mit der neuen Übersetzung.
Okay. Nee, ohne neue Übersetzung, oder? Der Fix ist quasi komplett
also,
ukrainisch
ja,
rausgeworfen.
Ja, irgendwie mit halt nicht kaputt. Nicht offensive.
Also ich weiß nicht genau, ich habe jetzt gerade den Diff angeschaut und das ist quasi nur ein großes Delete von dem ukrainischen Übersetzungsteil.
Okay, vielleicht war das der Schnellfix. Mittlerweile haben sie bestimmt schon wieder eine Übersetzung ukrainisch drin, aber eben eine richtige. Kann schon sein, dass sie es erstmal schnell rausgeschmissen haben, damit sie es gleich wieder veröffentlichen können.
Mhm.
Weil es ist ja sonst auch blöd, wenn du dann die ISOs mehrere Tage nicht runterladen kannst.
Ja.
Wenn man ganz genau weiß, dass es ein neues Ubuntu gibt. Ja, ansonsten neues App Center haben sie Tiling verbessert. Ja. Und dann.
Ja, genau. Also, es ist in der letzten Version auf jeden Fall ukrainisch wieder drin.
Ja. Ja, kann sein, dass der Quick Fix war, einfach mal das komplett rauszulöschen.
Mhm.
Und dann halt wieder. Aber ja. Also, ich meine eben, sie haben irgendwie schnell reagiert, es ist irgendwie schnell jemandem aufgefallen. Ja.
Okay, ja, sonst haben wir, glaube ich, nichts zu Ubuntu
dran genau, das
zu sagen.
Genug gesagt, ja, also, das bringt uns gut zum... Ah, sorry.
Ja, vielleicht noch, ich habe aufgeschnappt, dass sie einen neuen in Flutter geschriebenen App Center haben. Also das, wo ich vorhin
Flutter,
eingehakt habe mit der Aussprache.
Payment, ah, ja, okay. Ich habe gerade das Tod.
Ja, ja. kenn ich, ja.
Genau, und deswegen, also sie benutzen wohl weiter... Was Snaps als Pakete, daran haben sie nichts geändert, aber sie haben diesen App Store, den sie dort ausrollen, komplett neu implementiert in Flutter, soll viel performanter sein und ja, ich finde interessant, dass aus der Perspektive von dem Framework, dass das jetzt auch hier Verbreitung findet. Das ist schon spannend zu sehen. Gut, aber das vielleicht nur als einzige News, die ich zu Ubuntu 23.10 mitbekommen habe.
Gut. Genau, Ingo hat ja vorher was von GNOME gesagt und die GNOME Foundation hat einen neuen Executive Director.
Ah.
Und der neue Executive Director ist ein Professional Shaman.
Ah,
das ist schon ein bisschen...
Okay. Ja, ich meine, wenn er seinen Job versteht, ist ja völlig egal,
also
was er... Was er so als Beruf
Holy
hat.
Million.
Er ist ein Professional Charmin und nur als Sidejob diese andere Rolle oder andersrum?
Das weiß ich nicht. Sie hat auch angefangen, dieses Zeug zu löschen aus dem Internet.
Dass sie Professional Charmin ist.
Ja, dass sie das ist. Ist schon, weiß ich nicht.
Ja,
schon ein bisschen interessante Persönlichkeit, um es mal positiv auszudrücken.
Ja, keine Ahnung. Ich finde, Leute können Hobby machen, was sie wollen, oder professionell davor gemacht haben, was sie wollen, wenn sie gute Leader sind oder so.
Ja. Also ich meine, ob sie einen guten Job für die GNOME Foundation macht oder nicht, werden wir sehen.
Ja, sie ist deswegen Artist fair enough, aber und Schamane. Okay, also Künstler und Schamane, ja.
Ja.
Keine Ahnung. Ja, ich kenne die Frau nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja, fände ich jetzt auch ein bisschen komisch, aber man weiß ja nicht, wie sehr die das machen. Ja, kann sein, dass sie trotzdem sonst so völlig normal ist.
Keine Ahnung, also was halt auch interessant ist, sie hat wohl irgendwie sie hat null Track Record, dass sie irgendwas mit GNOME oder Linux oder
das ist ein bisschen seltsam.
Software at all gemacht hat vorher. Was halt irgendwie interessant ist. Es heißt nicht, dass sie einen schlechten Job machen wird, aber es ist halt schon ein interessanter Pick für so Foundation Executive Director, was jetzt schon nicht so irgendwie so schon so eine eher wichtige Rolle ist, aber
Hätte mal, also entweder habe ich irgendeine Foundation geleitet, dann weiß ich, wie Foundation zu leiten sind, egal ob das jetzt eine Medizin-Foundation ist oder eine, keine Ahnung, kann ja sein, ja. Oder du hast wenigstens was mit IT gemacht, damit du weißt, wie die GNOME Foundation eventuell funktioniert. Ja. Aber weder das eine noch das andere machen, also finde ich jetzt auch interessant.
Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Pick. Vielleicht wird GNOME ja noch lustige Features bekommen.
Ich hoffe.
Werden wir sehen. Als Nicht-GNOME-Nutzer ist mir das aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen einfach egal.
Yep.
Aber ich fand es einfach lustig und es ist mir irgendwie irgendwo habe ich das gesehen.
Interessant. Nee, ist mir auch nicht
darum
gelaufen. Aber ja, das
gucken
wir mal, wie lange die
passt
sich hält.
Hier rein.
Genau.
Vielleicht ist sie dann auch irgendwie nach einem Monat, zwei schon wieder weg. Kann natürlich auch sein.
Mhm. Gut.
Neuer Kernel.
Ja, in other news. Linux 6.6 ist da. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eine Sache. Ansonsten ist auch noch ein neuer Task Schedule dabei, der EE oder EEVDF. Habe ich jetzt noch nicht benutzt. Early Eligible Virtual Deadline First. Okay. Ja. Gucken wir mal. Habe ich
was
noch nicht verwendet.
Auf was freust du dich denn, Ingo? Erzähl mal.
Ist eine kleine News, beziehungsweise ich muss, glaube ich, erst Mimimi voranstellen. Ich habe so einen neueren Laptop jetzt seit einer Weile.
Was für
Und so ein Dell-Laptop mit so einem Intel-Prozessor. Und Intel, früher war der ja, du hast so einen Professional-Laptop gekauft mit so einem Intel drin und es hat einfach, du hast Linux drauf getan, hat alles funktioniert. Jetzt kaufst du so ein Gerät, installierst da Linux drauf und die Webcam geht nicht, weil sie irgendwas reingebaut haben, wie sie die Webkamera jetzt ansteuern wollen und das ist irgendwie, keine Ahnung, mussten wahrscheinlich auch AI reinbauen oder keine Ahnung, also es geht jedenfalls nicht und sie haben eine Weile jetzt out of tree Sachen gebaut, aber die Sachen waren halt nicht in Linux-Kernel drin und macht
immer
da alles
scheiße.
Keinen Spaß, das zum Laufen zu kriegen. Und mehrere haben schon gesagt, ja, also Finger weg von solchen neueren Intel-Laptops, weil tut halt nicht. Tut halt nicht, genau. Also du kompilierst dir dein Zeug selber und das war so fummelig, dass ich auch dann mittendrin irgendwann aufgegeben habe, nach zwei Stunden da rumfummeln, habe ich gedacht, das ist nicht wert. Dann stecke ich einfach eine billige USB-Kamera an, die tut wenigstens. Also das war, du musstest irgendwie vier Module bauen oder so und irgendwie Firmware aus irgendeinem GitHub runterladen und die auch noch an die richtige Stelle legen. Und das war irgendwie alles
Yikes.
Ein Scheiß. Jetzt ist aber der größte Teil von diesem Schnulli in Linux 6.6 gelandet. Also ich habe ja den Kernel Newbies Artikel verlinkt und das ist, warte mal, wo habe ich es gerade gesehen? Da gibt es ja Punkt 13.8, also TV-Tuners, Webcams, Video-Captures und da steht es drin, PCI Intel at IVSC Support für IPU Bridge Drivers und das, was danach kommt, auch nochmal dieses Intel Visual Sensing Controller. Also wie gesagt, sie wollen jetzt auf dieser Kamera noch irgendwelche tollen Effekte machen. Auf jeden Fall muss die darüber angesteuert werden heutzutage. Und da sie das jetzt eingebaut haben, ist so ein bisschen die Hoffnung, dass, ich weiß nicht, ob alles drin ist, aber hoffentlich ist der größte Teil jetzt drin, um diese Webcams dann endlich mal anzusteuern nach irgendwie 2 Jahren oder was auch immer sie gebraucht haben. Also das, ja, ist so das Einzige, auf das ich mich jetzt freue, dass das vielleicht dann, dass endlich meine Webcam tut, ohne Klimmzüge dazu machen. Weil das ist, sorry, das ist eigentlich ein No-Go. Vorher war Intel immer, ja, du hast gekauft und das hat einfach, jedes Linux hat einfach darauf super funktioniert. Und das war schon so ein Schocker, dass das nicht tat. Und ich meine auch lange nicht. Ja? Also ja, dass mal irgendwie was kurz nach dem Release ruckelt oder ein halbes Jahr braucht, bis sie das dann alles gefixt haben, geschenkt, kann passieren. Aber dass das jetzt so lange gedauert hat und sie es irgendwie so lange nicht in den Kernel reingekriegt haben, und irgendwo anders entwickelt haben, das ist schon irgendwie doof. Ja. Genau, also seit irgendwie Intel Alder Lake war das irgendwie nötig. Wenn du ein Ubuntu verwendet hast, haben sie dir die Module wohl irgendwie auch gebaut, insbesondere wenn du jetzt ein Dell mit dem Linux, was von Dell kommt, direkt irgendwie verwendest, aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte mein eigenes.
Das wollte ich nicht.
Nee, ich wollte das nicht. Aber dieser komische Intel Visual Sensing Controller, der soll jetzt drin sein und dann geht das hoffentlich. Ja. Genau.
Cool. Das ist gut dann. Das heißt, dein Computer funktioniert dann wieder.
Dann funktioniert er endlich vollständig, ja, weil diese Kamera, wie gesagt, das ist echt ein No-Go. Da kaufst du dir einen Laptop und sozusagen wie immer denkt man sich, nichts Böses funktioniert, Linux drauf tun geht. Ja, denkste.
Ja. Ja, Faxen.
Ja, Faxen. Wie gesagt, war jetzt auch schon längere Zeit overdue, dass das drin reinkommt und diese Imaging Processing Unit, was sie da auch alles immer dazwischen machen. Ich sag ja, das ist keine Ahnung. Sie wollen da irgendwelche AI-Scheiße wahrscheinlich noch reinpacken, dass du irgendwie die Bilder noch verbessern kannst, bevor du sie ins Internet schickst oder keine. Also, warum man das so kompliziert machen muss, ja? Das, Kameras funktionieren gefühlt seit Jahrhunderten, aber nee, wir müssen irgendwie eine neue Technologie erfinden bei Intel und
sonst kauft es keiner
nicht
mehr.
Mal schaffen, das Zeug rechtzeitig in den Kernel reinzukriegen. Ja.
Genau. In Kernel SMB ist noch so ein Ding, was wohl in 6.6 ist. Und sie haben die NSA References removed aus SC Linux.
Das ist gut. Also was waren da für Referenzen?
Ja, das die stand NSA hat es halt mitentwickelt damals.
Ach so.
Ja, genau. Stand halt im in Docs und so.
Aber warum?
Ja,
also ich meine, die haben
ja
auch
zu Recht, weil sie es entwickelt haben. Sie haben SC Linux.
Ja, genau.
Entwickelt.
Aber warum haben sie es jetzt weggemacht? Das verstehe ich nicht. Weil, wenn sie es ja entwickelt haben, dann können sie auch.
Weil die NSA jetzt böse ist.
Und jetzt
sie haben es, also, ja, es hieß halt, vorher hieß es halt, also ich weiß nicht, wie viel du NSA SC Linux gesagt hast, aber vorher offiziell hieß es NSA SC Linux. Und jetzt haben sie es einfach rebrandet als SC Linux.
Ah, okay, tatsächlich habe ich das nicht
oder gewusst. Hast du immer gesagt, ich habe mir hier ein NSA SC Linux installiert?
NSA Linux. Das kommt auch nicht so gut einfach von der Zunge.
Nee. Ja. Ich benutze genau. SE Linux auch nicht. Ich benutze nur AppArmor.
Ja, SE Linux ist schon sehr kompliziert.
Aber es ist schon auch, also schon auch cool.
Ja, ja, klar, voll cool, cool. Aber ich verlinke hier mal so einen Artikel. Ja, ja. Hohe Security Conference forgets what SE Linux is and how it works. Einer meiner Favoriten von, warte, der ist glaube ich noch in archive.org. Genau, und zwar.
Ja, gut. Pack das noch rein.
Ja.
Und dann gehen wir, glaube ich, schon in den Bereich von What's Next.
Genau.
Also was wird in 6, 7? Ja. Eines der Dinge, was wohl kommen wird, was Ingo aber noch nicht so excited ist, ist dieses Dropping für 32-Bit Support. Ja. Also aktuell wird es ja immer ja, also der 32-Bit-Support ist einfach immer in Kernel reingebacken. Und du kannst ihn zwar über Kernel-Config ausstellen, aber gibt halt doch noch viele Leute, die 32-Bit-Applikationen haben. Darum ist das nicht so einfach. Und was wohl so zur Diskussion steht für den nächsten Kernel, ist, dass man das halt über so einen Config-Switch beim Booten einfach ein- und ausstellen kann. Aber die exciting News für nächsten Linux-Kernel 6.7 ist wohl BcacheFS.
Yay! Ja,
finally.
BcacheFS.
Das ist gemerged.
Yeah, ja. GeeceFS, ja. Endlich ist es da. Alle haben drauf gewartet.
Let's go.
Endlich.
Genau, es Torvalds hat es, nachdem es diesmal erst in Linux Next war, jetzt eine Weile, ist es jetzt tatsächlich mit in dem Merge-Window gleich am Anfang gemerged worden für Linux 6.7. Also von dem her, ja, kommt mit dem nächsten Kernel, finally.
Wird wohl kommen. Außer es ist super kaputt oder so und Leute benutzen es jetzt und merken, so geht gar nicht dann.
Genau, also klar, könnte natürlich noch sein, dass es irgendwie bei einem RC vorher nochmal rausfliegt, aber normalerweise gehen wir mal nicht davon aus. Ne?
Vermutlich kommt's.
Sehr schön.
Was
Gutes.
Natürlich
GeeceFS.
Und dann werden wir es ausprobieren und dann werden wir es immer mal benutzen. Und das wird das nächste heiße Ding. Und da muss auch keiner mehr über ZFS 2.2 irgendwas sich irgendwie einen Kopf machen, weil BcacheFS ist dann da.
Ja. Nee, du musst dir sowieso keinen Kopf machen, weil es funktioniert ja.
Was?
ZFS? BcacheFS funktioniert, it just works.
Also,
du änderst einfach alles, dein komplettes Betriebssystem und dann hast du besser.
Ja.
Ja, genau.
Immer. Genau. Gut, ist jetzt irgendwas neu in diesem ZFS? 2.2.0.
Bestimmt neue
Block-Cloning.
Ja, nee.
Jeder kennt es.
Ich glaube, nix ist super exciting, aber es wird im mit dem neuen FreeBSD 14. Es ist im neuen FreeBSD 14 drin und das wird sehr bald, 7. November ist Release Announcement. Also der letzte RC war jetzt 27. Oktober, RC3. Und wenn jetzt nichts mehr schief geht, werden wir so in der knappen Woche ein neues Release haben.
Okay. Linux Container Support ist dabei, jetzt bei ZFS. Das heißt, es kann User Space, ID Map Mounts und Namespace Delegation und Krempel, was man wohl für diese Container braucht.
OverlayFS. Ja. Ist natürlich nicht so interessant auf FreeBSD.
Ja, also ZFS ist ja quasi das auch, was dann für ZFS
und genau.
Linux kommt. Deswegen ist es schon interessant.
Genau, das Open ZFS, aber es nur, wenn du ein Linux hast.
Ja, so ist es mit diesen
Computern. Das haben die meisten Leute.
Viele Leute haben Linux,
So ist es nicht.
Ja, sehr genau.
So ist es nicht.
Ja.
Genau. Und halt irgendwelche Performance für Prefetching und dass dieses Early Abort für Z-Standard, also wenn du Z-Standard Compression machst, dass es, wenn es nicht kompressen kann, dass es früher aufhört und so.
Okay.
Aber ja, ist nicht super exciting, aber ich meine,
ist dann FreeBSD 14 wenigstens exciting?
Ja, oder? Natürlich.
Okay.
Natürlich.
Ja, cool.
Best BSD. Weiß FreeBSD.
Okay, willst du dazu noch irgendwas sagen? Gibt es irgendwas Neues, Geiles?
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut. Okay.
Dauert auch noch ein paar Minuten, ne? Also ein paar Tage, bis es dann fertig ist. Noch ist es irgendwie im Pre-Release oder so.
Ja, genau. Also es gibt ein Release Candidate 3. Okay. Und es scheint wohl alles zu funktionieren. Also es scheint wohl so, als würde das bald kommen.
Okay, irgendein Feature, was du noch erwähnen willst?
Ich glaube nicht. Ich habe nichts gesehen, wo ich so sage, so deswegen warte ich so voll drauf, aber ich meine Updates immer gut.
Dann Tiling VM Manager, den i3.
Genau, ich bin überrascht, dass der immer noch Updates bekommt und immer noch maintained wird, aber ja, gibt eine neue Version von i3. Also wenn ihr immer noch auf i3 seid, gibt ein Update.
Nee, ich habe ein i5.
Badum.
Raus.
Ich habe ein i7. Nee, ich habe auf Sway geupdatet an den meisten Orten. Aber weil Wayland natürlich, weil wir wollen alle Wayland, aber wenn ihr immer noch auf X seid, dann das.
Okay.
Dann last but not least von Dingen, die neu sind und eine neue Version haben. Mold, kennt ihr Mold?
Nope.
Nee.
Den Linker.
Nee.
Nein.
Was?
Das ist so ein Drop-in-Replacement.
Für LD oder
für,
was?
Für Linker, ja, oder für GNU Gold und so. Oder diesen, wie heißt der, bei LLVM?
Ja.
LLD, glaube ich einfach.
Mhm.
Und der ist halt super schnell. Und die hatten so ein Business-Modell, was irgendwie, du konntest es irgendwie kaufen und es war irgendwie Open Source unter AGPL.
Mhm.
Und das neue Release per se, nicht super exciting, aber sie haben den Move gemacht von AGPL zu MIT-Lizenz. Also nicht so wie HashiCorp, die von MIT zu irgendeiner Crap-Lizenz gegangen sind. Mhm. Sind sie hier einfach von AGPL zu MIT, das heißt, du kannst das jetzt auch irgendwie. Ja, vorher war es immer so ein bisschen die Frage, so, ja, wenn du das mit diesem AGPL-Ding gelinkt hast,
ja, das ist eine
was
gute
heißt
Frage.
Denn das für dein Binary? Heißt das dann, dass dein Binary auch AGPL ist oder nicht?
Ja.
Und was war die
und
Antwort?
Und jetzt ist relativ, keine Ahnung, kann ich dir nicht so genau sagen, I'm not a lawyer.
Ja.
Aber jetzt ist die Antwort, ist halt MIT, ist halt, ja, kannst du machen, was du willst, mehr oder weniger.
Okay, das ist
halt, was in der MIT-Lizenz steht. Aber jetzt so für einen Linker, ja, du kannst dein Binary kann dann sicher kommerziell und closed source sein. Das heißt, du kannst das halt auch im Enterprise-Umfeld irgendwie einfach einsetzen. Und das ist schon cool. Und ja, das Coole an Mold ist halt, der ist super schnell. Also das ist echt so ihr großes Feature, dass irgendwie, ich glaube, maximal, worst case, glaube ich, doppelt so schnell wie ein Copy. Das heißt, wenn du irgendwie so Zeug hast, was halt echt viel linken muss,
zum Beispiel ja, Firefox oder Chrome, oder? Das sind so die
genau,
zwei Sachen.
Auf ihrer Webseite haben sie Example für Firefox und Chrome und da siehst du irgendwie genau mit GNU Gold Chrome zu linken in der Version, die sie jetzt ausprobiert haben, 53, fast 54 Sekunden, mit Mold 2,2 Sekunden. Das schon, geht das Linken eine Minute oder geht es halt 2 Sekunden? Okay. Das ist schon nice.
Ja, das stimmt. Genau. Schneller ist immer besser.
Schneller ist immer besser. Darum, ja. Und es ist halt ein Drop-in-Replacement.
Mhm. Apropos schneller ist besser. Ich habe hier, werf's nur kurz, ganz kurz mit rein. Und zwar gibt es ja für Python Formatter, zum Beispiel Black als Standard-Formatter für deinen Text. Und hier gibt es quasi einen neuen Formatter, den Rough-Formatter. Und der ist unendlich viel mal schneller, 30 mal schneller als Black und 100 mal schneller als JAPF, anscheinend. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ja. Ich finde es krass. Also die Graphen sehen einfach so vollkommen verrückt aus, so ja. Unrealistisch.
Also ist so und ich meine, der Grund ist, Also ja, ich habe angefangen, mein Zeug wegzumigrieren aus. Also das Coole ist ja, Ruff, wenn wir jetzt schon beim Abschweifen sind,
ja.
Ruff macht ja ein bisschen, also macht ja auch ein bisschen mehr als nur hier. Sie machen ja auch dieses, was will ich sagen, Flake 8?
Vielleicht.
Ist Flake 8?
Kann sein, ja. Haben sie auf jeden Fall irgendwie auf ihrer Seite
mein
gehabt.
Meine ich nicht. Genau, weil es ist halt auch dieses Linter, also dieses Linter-Zeug macht sie ja auch.
Mhm.
Und früher hat man ja irgendwie dieses Flake 8 benutzt, aber der Flake 8-Maintainer ist so ein bisschen komisch.
Diese Personenprobleme.
Ja, er hat so komische Opinionen, er möchte dieses Pi-Project-Tommel-Zeug nicht unterstützen und so, findet er halt doof. Ja, keine Ahnung, nicht gut maintained, der Typ, der das macht, ist ein bisschen komisch und so. Genau, und jetzt gibt's halt Ruff, und Ruff ist halt, hat halt Drop-In-Parity with Flake 8.
Mhm.
Und ist halt, genau, und ist halt auch einfach schneller. Und darum,
schneller ist immer gut. Und der ist einfach absurd viel mal schneller, also nicht nur so ein bisschen.
Genau, und der Trick ist halt, ist halt nicht in, also alle anderen Tools sind halt irgendwie so Flake 8 und Black und all dieses Zeug ist halt in Python geschrieben.
Ja.
Und Ruff ist halt einfach in Rust geschrieben.
Ja.
Das ist halt der Trick. Darum ist es so viel schneller.
Ja, also ist schon cool. Das heißt, wenn ihr quasi Black benutzt oder Flake, wie heißt es? Pip 8?
Flake 8.
Flake 8. Dann guckt euch den wenigstens mal an.
Ja, also genau, ich bin noch so ein bisschen am herausfinden, was so die Konfiguration ist, die ich haben möchte, weil du kannst da dann halt schon, also sie unterstützen halt echt eine große Liste von Rules, die sie implementiert haben, die es vorher irgendwie in Flake 8 gab, und du musst halt irgendwie so ein bisschen sagen, was du davon haben willst und was nicht. Und ich bin noch ein bisschen am herausfinden, was so ein gutes Set ist. Also wenn ihr da Examples habt oder sagt, hey, ich habe irgendwie schon herausgefunden, so dass das Set von das Config-Set, das man eigentlich haben will für ein gutes Python-Projekt, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Das fehlt mir noch so ein bisschen, aber es funktioniert super gut.
Ja, cool.
Ist eben, wie gesagt, voll schnell, auch für größere Codebases. Und ja, ist irgendwie aktiv maintained. Ja,
cool.
Gute Sache.
Sehr, sehr cool. Ich habe hier noch kurz, weil wir es mit Opinions hatten, habe ich noch das Video von Standard Out the Rapper verlinkt. War es sehr gut. Ich schicke das auch immer den Leuten, wenn sie quasi mit so einem Scheiß ankommen. Sagen die, hier, guck dir das Video an. Dann können wir vielleicht danach weiterreden. Oder auch nicht, ist mir auch egal.
Sehr gut.
Gut, so, was haben wir noch? Octoprint.
3D-Printing.
Ja, und zwar haben wir schon öfter über 3D-Printing gesprochen. Über Octoprint im Speziellen glaube ich noch nicht. Octoprint
was? Ist kann sein, ein, dass wir schon mal drüber geredet haben.
Ich ja, glaube nicht, dass wir... Bestimmt das haben wir bestimmt.
Erwähnt. Na gut, okay. Ja, es ist eine Raspberry Pi-Distribution oder ein Tool, was auf dem Raspberry Pi läuft, um 3D-Drucker zu steuern. Es macht es besonders angenehm, dass man einfach den Pi an den Drucker hängt, im Netzwerk verfügbar macht und dann von seinem eigentlichen Rechner, wo man das Modell erstmal modelliert und dann durch einen Slicer jagt, direkt den G-Code auf Octoprint laden kann und den Print anstoßen kann, ohne dass man das irgendwie auf einen USB-Stick ziehen muss, um dann hin zu rennen zum Drucker und dann das Ganze anzustoßen.
Sehr gut.
Octoprint ist eine One-Woman-Show hauptsächlich, also sie kriegt Crazy. Viele Contributions, macht aber Vollzeit Octoprint seit, was hat sie geschrieben, seit 2016. Und das sieht man der Software auch an, also die ist echt gut gepflegt, die macht das einen sehr, sehr respektablen Job und fragt jetzt aber natürlich, weil es die Zeit des Jahres ist, um das zu tun, fragt sie nach Sponsoring. Und ich sehe jetzt gerade, ich habe natürlich den Link hier reingepostet und das vorgestern nicht mehr gecheckt. Jetzt gibt es in dem Blogpost gerade ein Update, dass das Spendenziel, was sie ausgegeben hatte, erreicht wurde. Insofern versteht das hier einfach als Notiz, dass sie danach gefragt hat und vielleicht nochmal auf Hinweis davon, dass auch Octoprint eins dieser Open-Source-Projekte sind, die einfach von einer Person abhängen, die sich da ziemlich für aufopfert. Und auch wenn das Spendenziel jetzt erreicht ist, wenn man irgendwie 50 Cent pro Woche oder die kleinen Beträge, wenn sie von vielen kommen, machen ja auch einen Unterschied. Und gerade in dem Kontext kann man auch das vorhin erwähnte Liberapay nochmal heranziehen, wenn man da irgendwie was verteilt in die Open-Source-Welt, schadet das sicher nicht.
Genau, ja, und Octoprint super Software.
Ja, also bestes.
Kann man wirklich, also ich kenne niemanden, der einen 3D-Drucker hat und irgendwie nicht Octoprint benutzt, also darum.
Ja, das ist komisch.
Ich habe jetzt tatsächlich bei meinem neuen Drucker, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil out of the box die Firmware, die da drauf ist, nicht an
Netzwerk gefeuert
zurückmelden kann. ja, also genau, die kann nicht über Netzwerk befeuert werden. Deswegen möchte ich eigentlich schon Octoprint benutzen. Aber ja, die Firmware, die da drauf ist, meldet Octoprint nicht zurück, wenn der Filamentsensor sagt, hier kein Filament mehr da und ich möchte den Druck pausieren. Wenn ich über Octoprint drucke, würde der Druck dann einfach fehlschlagen, weil der versucht weiter zu drucken.
Ja, wenn einfach genug Filament dann passiert.
So einfach. Ja, eben.
Ja, also wie oft passiert das?
Ich hatte das tatsächlich noch nie bei mir.
Ich hatte es auch noch nie.
Also mir ist noch nie das Filament
Jahren, die wir einen 3D-Druck haben.
Ja, aber was macht ihr mit dem Restfilament dann? Also so, wo vielleicht noch ein halber
kleine Druck Sachen
mit
drucken
rauskommt? Hä?
Das ja, geht? Also keine Ahnung, wie viel Filament du hast.
Ja.
Also weiß nicht genau, wenn du irgendwie 10 Zentimeter Rest hast, dann wirft man das in den Müll. Also ich bin
ja schon, aber das ist schon schade drum. Zum einen, 10 Zentimeter ist natürlich auch echt wenig, sehe ich ein. Ja. Aber ich hatte, als ich den Drucker neu bekommen habe, hatte ich gerade die Situation, da habe ich eine alte Spule drauf gemacht, damit ein bisschen Testdrucke gemacht und hatte die Drucke eben noch vom Drucker aus angestoßen. Und da ist er genau da reingelaufen, hat angehalten, ich konnte eine neue Spule einlegen und er hat weitergedruckt. Und das fand ich schon sehr cool, weil
sah das gut aus,
alten Drucker, ja, das war völlig in Ordnung. Ja.
Okay, krass.
Und gerade deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen neugierig auf diese Multicolor Prints, wo du die richtigen M-Codes einfügst, damit der eben genau in die Warteposition fährt, dass du die Farbe wechseln kannst. Das würde ich auch gerne mal machen. Ich meine, gut, das ist jetzt unabhängig von Octoprint bzw. dem Drucker, aber diese Erfahrung, dass der Drucker mich davor bewahrt, dass so ein Druck fehlschlägt, nur weil ich verpeilt habe, darauf zu achten, wie viel Filament noch auf der Rolle ist. Das würde ich eigentlich schon gern haben wollen, tun.
Ja, okay, verstehe ich. Gibt es da vielleicht ein Update für deinen Firmware und dann geht's?
Ja, eben. Ich muss jetzt hingehen und die Firmware selber konfigurieren und kompilieren und aufspielen. Und
ja, gut. Ist halt ein Hobby.
Alles Geraffel. Ja, eben.
Ja, okay, cool. Ja. Wie viel Cash Money hat sie gefragt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil du sagst, sie hat jetzt das Geld zusammengesammelt?
You did it. Steht da, glaube ich, nicht, aber sie hat einfach ein Update gemacht mit You Did It und irgendwie.
Ja. Naja, so, dass man davon leben kann. Also, ja, aber das ist ja schon relativ viel dann, was ich ja cool finde, dass sie das zusammenbekommen hat. Also, das ist, was ich meine. Das ist schon nice.
Ja.
Dass dann quasi genug Community gab, die dann auch quasi Geld in den Hut geworfen haben.
Ja.
Sehr schön.
Cool.
Gut, dann 3.000 Contributor. Worum geht's da?
3.000. Oh, ach, Curl. Oh, 3.000. Ja. Curl. Hm. Good old Curl. Genau, libcurl und Curl haben jetzt über 3.000 Contributors. Und es gibt so einen kleinen Blogpost vom, wie heißt der?
Daniel
Stenberg. Der da mal zusammengeschrieben hat und dann hat er so einen schönen Graph, wo man so ein bisschen Overtime sieht. Und ja, ist cool.
Okay, sehr schön. Mehr Leute, die mitentwickeln, immer gut.
Nicht so gut sind Man-in-the-Middle-Attacken?
Ah, das stimmt. Das ist sehr unpraktisch.
Kommt drauf an, für
also,
wen.
Also genau, kommt drauf an, auf welche Seite du stehst oder ob du in der Mitte stehst. Also,
ja.
Genau, okay. Es gab quasi ein Incident. Und zwar auf den Hetzner. Genau, Hetzner int Linode Virtual Servers. Und dort gab es wohl einen Man-in-the-Middle-Angriff auf den größten russischen XMPP, also Jabber-Server. Und ja, ist verrückt. Also der Artikel beschreibt so ein bisschen, was passiert ist, wie es dazu kommen konnte und welche Gegenmaßnahmen dann dafür auch gemacht wurden. Der Angriff war wohl nicht erfolgreich, so wie ich das verstanden habe, sondern es ist quasi früh genug aufgefallen, dass es ein Problem ist, weil der Angreifer sich ein bisschen dumm angestellt hat, glaube ich, am Ende. Aber es hat funktioniert, also es ging quasi über, ich weiß gar nicht, was da genau gehijackt wurde, aber auf jeden Fall gab es da Zertifikate von Let's Encrypt, die dann neu ausgestellt wurden für diesen Man-in-the-Middle-Server, der sich dann zwischen diese zwei Instanzen gestellt hat. So wie ich das verstanden habe. Aber der Artikel hat einen gute, also ja genau, der hat ein Summary natürlich und hat auch eine gute Beschreibung, sehr detaillierte Beschreibung, wo was wie schiefgelaufen ist und wie dieser Angriff vonstatten gegangen ist.
Ja, yikes.
Also ich meine, das ist schon verrückt eigentlich. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es noch Jabba gibt, ehrlich gesagt, das war so ein bisschen überraschend. Aber das ist quasi so, ja. Dass so ein Ziel ist, was sich lohnt anzugreifen, ist ja auch schon krass irgendwie.
Es wäre vielleicht auch ein guter Untoter gewesen.
Was?
Jabba.
Ja. Jabba.
Ich betreibe XMPP. Immer noch einen Jabba-Server tatsächlich, aber Jabba benutze ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich habe noch einen Jabba-Server, den noch ein paar Leute verwenden.
Krass.
Ja.
Und wofür dann?
Also so ganz tot ist es nicht. Wofür sie es verwenden? Na, um zu chatten.
Krass.
Leute, die es schon immer benutzen und das immer noch weiter benutzen, ist doch auch cool.
Es funktioniert noch, das heißt, es kann weiter benutzt werden. Ja.
Es funktioniert immer noch, ja. Klar.
Mhm. Okay. Zum Beispiel, was auch noch Jabba benutzt, ist WorkAdventure für den Chat. Das ist mir letztens aufgefallen, die haben irgendwie ihr Backend umgestellt und jetzt haben sie gesagt, ja, wir brauchen aber nichts im PP-Server. Okay. Na gut. Ja. Ist noch nicht deployed, das heißt, Chat ist kaputt bei uns gerade. Aber es ist schon weirde Anforderungen. Jabba hat wohl hat so eine Web-Interface, was du irgendwie benutzen kannst und so. Kann wohl voll die Sachen, aber es war trotzdem ein bisschen überraschend.
Ja, aber ein XMPP-Server aufsetzen ist auch kein Ding. Also.
Ja, schon, aber musst halt machen. Das ist ja wie mit den ganzen Sachen.
Ja, das ist immer so.
Das ist immer das machen. Problem, ja.
Machen musstet ihr letztens auch alle ein Update. Wenn ihr einen Webserver irgendwo betreibt, habt ihr garantiert irgendwelche Updates mitbekommen, die irgendwas mit HTTP2 zu tun hatte. Weil da gab es so eine Sicherheitslücke.
Ja. Yep. Konnte man da einfach updaten? Yep. Ich habe gedacht, das ist einfach so ein generelles Problem.
Ja, also es ist ein bisschen ein Designproblem, ne, in HTTP2, aber ich habe zumindest auf mehreren Rechnern habe ich Updates für irgendwelche Libraries und so bekommen.
Ja, von so dem Mitigation
ich kann, dass sie irgendwas fixen konnten da drin. Ja.
Ja.
Also das Problem ist irgendwie, oder es nennt sich was? Rapid Reset.
Mhm, genau, ja. Dass du quasi über einen Kanal ganz oft irgendwelche, also ganz, ganz viele Anfragen auf einmal stellst und dann die irgendwie resettest und das macht wohl ein Problem. Das ist
quasi eine so, DDoS-Attacke dann.
Genau, eine DDoS-Attacke und das ist eine DDoS-Attacke, die gefahren wurde gegen große Cloud-Hoster, zum Beispiel auch Cloudflare und da kam wohl so viel Traffic bei rum, dass die da tatsächlich ein Problem mit hatten und dass das dann mitigiert werden musste live quasi, also die haben dann quasi irgendwelche Regeln geschrieben, um diesen DDoS-Angriff zu mitigieren und ja, das war quasi das erste Mal, dass es direkt so groß passiert ist und ja, schon krass irgendwie. Also das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein Zero-Day, der da direkt für ein DDoS verwendet wurde. Das heißt, es ist nicht irgendwo aufgekommen, hat jemand gesagt, oh ja, hier ist voll das Problem, sondern es wurde direkt exploited.
Ja.
Schon cool. Also genau. Krass.
Also entweder, wie gesagt, gucken, ob ihr irgendwelche Updates habt oder wenn ihr HTTP2-Server habt und ich meine mittlerweile, weiß ich nicht, alle Nginx neuere Versionen oder auch alle Apaches und Co. können irgendwie HTTP2. Will man ja normalerweise auch haben, weil das macht Sachen schneller. Aber in dem Fall hat man halt eine DDoS-Lücke aufgemacht sozusagen. Und ja, entweder gucken, dass das Updates da sind oder diese bestimmten Verbindungen gucken, dass man die nicht zulässt.
Mhm. Ich verlinke hier mal den Cloudflare-Artikel. Es gibt auch einen von Google Cloud, glaube ich. Weil das quasi zeitgleich passiert ist.
Okay. Ja, es war ein großer Angriff, genau, gegen mehrere. Hat auch eine CVE-Nummer gekriegt. Und ja, wie gesagt, ich habe ein paar Updates einfliegen sehen, von dem her habe ich gedacht, das muss irgendwas Größeres gewesen sein. Ja. Mhm. Und ja, war blöd. Ich hoffe, ihr wart nicht groß genug, dass ihr da betroffen wart.
Nope.
Ja. Oder konntet das jetzt auch mitigieren irgendwie.
Ja. Oder ist das einfach noch nicht auf, ihr habt einfach noch gar keinen HTTP-2-Support.
Das kann auch sein.
Weil euer Zeug halt einfach outdated as fuck ist.
Ja, Sicherheit durch Ignoranz. Sicherheit durch Ignoranz.
Debian. Ja, weil ihr Debian habt oder so. Auf Debian hast du bestimmt noch kein HTTP2, wenn du nicht das selber reingefrickelt hast.
Ja. Doch. Also ich habe ja vor allem Debian-Server und die haben, da gab es Updates. Gut, sei es drum. Wollt ihr rumheulen? Seid ihr bereit zum
Klar.
euch auskotzen? Kommen wir zum Mimimi der Woche.
Ja, ich habe
Hast du was?
Ich habe ja schon vorher rumgeheult, darum habe ich hier einfach ein Mimimi von jemand anderem mitgebracht.
okay. So ist das.
Ja. Was ich vorher noch gesehen habe, ist anscheinend, wir haben ja vorher über neue Kernel geredet und so und ab irgendwie Kernel 6.5.8 oder so gibt es da wohl so einen lustigen kleinen Fix, und der lustige kleine Fix, was der macht für euch, ist, dass wenn du so ein Pen benutzt für zum Beispiel zum Zeichnen, gibt es ja so Pens, und die haben so einen Button drauf, und früher konnte man das halt als Kontextmenü-Klick benutzen, und es war halt so ein, ja, es war halt so ein, könntest du das halt so auf Middle-Mouse-Button oder Right-Click und so, je nach Button mappen. Und irgendjemand hat gefunden, es wäre voll gut, wenn dieser Button einfach Erase macht. Und das ist wohl im Kernel drin, das ist nichts, was du konfigurieren kannst oder so. Also du musst dir irgendwie wohl einen eigenen Kernel bauen, um das wegzupatchen oder so. Was du irgendwie auch nicht, vermutlich nicht unbedingt machen wirst, und der Blogpost hier, da gibt's wohl eine Person, die diesen, so einen Stift hat, und der hat diese Person hat den Stift halt so zum Zeichnen benutzt und hat da halt so einen Workflow und so, und wenn es das plötzlich einfach erases, ist es halt super dumm.
Ja, das ist eher unpraktisch, ja.
Genau, und ganz unten im Blogpost ist halt: Or is there anything else we can do? Please help if you can. Das ist wohl jemand wirklich desperate.
Super desperate einfach.
Ja.
Please help.
Genau. Okay. Darum, also wenn ihr euch da auskennt und auch das Problem habt.
Helft ihm. Helft ihm. Ruft Linus Torvalds an und sagt: Entschuldigung, das ist nicht gut. Ich brauche dann Kernel-Option, damit ich das wieder zurückstellen kann.
Genau. Also es ist auch ein bisschen komisch, dass es einfach bei Default, dass es nicht konfigurierbar ist, dass irgendwie nicht so Linux, ist nicht so der Linux-Way.
Das ist nicht das Linux, was ich kenne.
Genau. Darum,
Okay, na gut. Hoffen wir mal, irgendjemand hilft ihm. Weil das ist natürlich blöd.
Genau. Vielleicht kann er einfach ein Kernel-Downgrade machen jetzt so lange. Wie es kaputt ist.
Ja, genau. Ich glaube, das ist der Workaround, aber das ist halt irgendwie, also, das kannst du jetzt ein paar Monate machen, aber irgendwann ist halt so, irgendwann wird es uncool.
Ja.
Da also hilft es okay nur noch, als Workaround, aber nicht als Lösung.
Da musst du nur noch, also die einzige Möglichkeit ist dann auf NixOS umstellen, weil da kannst du relativ leicht deine Patches in den Kernel reinbekommen.
Weiß nicht. Ja, aber es kann es ja nicht sein, dass du einen Kernel für sowas patchen musst. Also.
Apparently.
Das kann doch nicht. Also.
Das kann doch nicht wahr sein.
Genau. Finde ich ein gutes Mimimi. Und es ist auch ein schöner, ist ein ganzer Blogpost, könnt ihr euch da alles durchlesen.
Ja, hat er schon, ist schon gut gemacht. Also auch ist, erklärt, genau. welche Taste, was sie macht.
Genau. Und warum.
Ja, da gab es auch ein XKCD zu,
gut erklärt.
Oder? Das ist ein Workflow.
Mit der Enter-Taste?
Ja,
ja. ja.
Dass er ein Workflow gebrochen hat, nachdem es jetzt entfernt, anstatt auszuwählen oder keine Ahnung, was er gemacht hat.
Ja, genau.
Okay, dann Lesefu.
Yep. Ja, haben wir noch was?
Wollen wir was vorlesen?
Mhm. Ja. Du hast was gelesen?
Lies was.
Oder? Wie kann man lesen?
User Experience.
Ach so.
Du hast was gelesen,
ja, genau.
Oder?
Und zwar My User Experience. Das hätte auch eigentlich so ein Mimimi sein können, jetzt wo ich es mir so angucke. auch von jemand anders, also quasi auch wieder über Bande. Von jemandem, der sein Projekt von Setup.py wegportieren wollte, weil alle ihm gesagt haben, dass Setup.py nicht mehr supported ist. Was im ersten Schritt schon nicht so richtig stimmt, sondern quasi du sollst nur in deinem Paketbild nicht mehr Python Setup.py ausführen, sondern quasi die
Setup Tools ist noch unterstützt,
genau.
Aber Setup.py als Build Frontend ist
nicht mehr unterstützt. Also dass du sagst tatsächlich Python Setup.py installen oder keine Ahnung, was das halt alles kann, das nicht mehr machen. Jedenfalls hat quasi diese Person versucht, sein Projekt von Setup.py wegzuportieren mit diesen ganzen wunderbaren neuen Sachen, wie die es jetzt halt gibt, zum Beispiel PyProject, Toml und diese ganzen anderen Sachen, findet er quasi heraus, dass keiner so wirklich einen sauberen Weg hat für ihn, wie er jetzt sein Projekt portiert. Und das ist quasi dieser Artikel, der jetzt quasi schon sehr lang ist, würde ich sagen, aber es ist auch viel leer links und rechts, muss man auch dazu sagen. Mit den ganzen Versuchen, die er halt versucht hat, die er halt ausprobiert hat und die für ihn nicht so richtig gut funktioniert haben. Und am Ende ist er, glaube ich, bei Setup geblieben oder so. Aber er hat quasi alle Caveats ausprobiert, die es so gibt bei der Portierung von Setup.py zu irgendwas anderem hin.
Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe für so einfache Projekte einfach Setup-Tools mit dem PyProject-Toml und dann kannst du einfach Python-m build und irgendwie pip, um Dependencies zu installieren. Das funktioniert eigentlich voll gut. Zumindest für die einfachen, wenn du weißt, was du
brauchst,
so ein bisschen konfigurieren musst. Aber wenn du es mal gemacht hast oder dir ein Example anschaust, war super simpel. Ich weiß nicht, der Blogpost sieht so aus, als hätte er auch noch so
er hat alles ausprobiert, literally. Alle Versuche hat er gemacht.
Nee, aber er hat halt noch so extra Geraffel mit
irgendwelchen Kompilierquatsch und so.
Ja, nativem Zeug, was noch kompiliert werden muss. Und das ist natürlich,
nicht so super trivial dann,
Das ist halt vermutlich allgemein ein bisschen mehr gebastelt, auch vorher schon. Darum, ja.
Ja, genau. Aber kann man sich mal durchlesen.
Ist halt... werde ich mir mal anschauen. Genau. Sieht zumindest interessant aus. Aber ja, also es kann natürlich sein, dass mit dem ganzen C-Kompilieren und so nicht ganz,
nicht ganz so easy ist.
Nicht ganz einfach ist. Genau, und das Problem ist halt, es gibt halt aktuell einfach ganz viele Frontends, Backends,
Middleends, Middleware, genau, alles gibt's quasi.
Ich glaube es nicht definiert in diesem PEP. Gibt's halt, du kannst halt ein Build Frontend oder ein Build Backend sein. Und das ist halt irgendwie decoupled. Und viele machen aber halt auch beides. Und das macht's halt ein bisschen schwierig, weil du musst halt wie auch noch dann die Auswahl treffen, was willst du überhaupt. Vorher war es irgendwie so, es gab nur Setup-Tools, aber
jetzt gibt es halt mehr.
Es gibt halt mehr und es ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite halt auch super confusing, um dann anzufangen, und es ist halt alles ein bisschen im Wandel. Darum auch schwierig, gute Advice zu finden, was du machen sollst.
Jo.
Okay.
Gut.
Aber noch was?
Hast du den Link raus?
Ich habe den jetzt noch umgezogen. Ich habe den zu Mimi gemacht, weil der passt auf ihn.
Ja, gut. Dann
Tarsnap?
Ja, genau. Für wie Open Source Dinge, die müssen ja
finanziert
werden. Unterstützt
werden.
Ja,
mhm. Finanziert ja, hatten wir heute schon genau. mehrfach. Ja.
Erzähl
ja,
mir genau. mehr.
Von HashiCorp bis Octo-Dingsy, genau. Octoprint.
Mhm. Genau, genau. Und da haben wir den nächsten, passt auch in diese Reihe. TouchSnap ist so ein Backup-Service. Und das ist so ein Entwickler, der das macht. Und der hat sich halt gefragt, so, wie viel hat er überhaupt über die letzten Jahre irgendwie
eingenommen?
Zurückgegeben an Open Source. Also weil TouchSnap, dieser Backup-Service ist der ganze Dezember, glaube ich, also die ganzen Earnings, die im Dezember anfallen, werden halt an Open Source Software gesponsert.
Ah, okay. Also schnell noch abschließen bei denen.
Ja, wenn du Open Source unterstützt.
Dann wieder kündigen. Ja. Dann kann ich auch gleich direkt spenden. Das macht keinen Sinn. Aber
kannst du direkt spenden, aber wenn du es benutzt, ist halt, also ist halt ein cooler, ist ein kleines Tool, was irgendwie so TAR-like verschlüsselte Backups in die Cloud macht. Mhm, also genau. Das ist halt ein Key-Lokal und dann, ja. Ist ein cooles Backup-Ding, was irgendwie ziemlich überall funktioniert, weil es halt, ja, okay. So ein kleines Tool. Genau, und auf jeden Fall hat er ziemlich viel
Geld an Open Source gegeben.
Das Geld an Open Source in den letzten 14 Jahren gespendet und er hat es da halt einfach mal aufgeschlüsselt.
Das ist ein cooler Typ.
Ja,
quasi.
Nee, halt einfach, kannst halt schauen, wo es hingegangen ist. Und okay, cool. Jetzt irgendwie und es, halt viel FreeBSD, weil das halt auch FreeBSD aufgebaut hat. Und ja, aber es ist eine gute Sache und vielleicht so für Firmen so als Inspiration, wie man das machen kann oder ja, es geht halt, einfach zu zeigen, dass es geht, dass man es machen soll. Genau.
Cool, finde ich auch immer eine gute Sache.
Genau, Geld an Open Source geben ist immer
gut. Immer eine gute Sache. Gutes Ding. Genau, ey. Sonst haben wir noch mehr HashiCorps.
Also diese HashiCorps, da kommen sie nicht, schon wieder.
Ja. Dann der Configuration Complexity Clock, das ist ein sehr guter Blogpost, wo habe ich den gesehen? Ich glaube auf Mastodon, ich weiß leider nicht mehr von wem. Aber ich glaube, eventuell Binärgewitterhörer. Also falls du das hörst, danke. Ich habe den von dir geklaut. So, der Complexity Clock geht darum, so eine Clock und die fängt halt an mit, du baust dein Programm und es ist irgendwie alles hardcoded.
Ja.
Alle Values sind hardcoded. Und dann merkst du so, also am Anfang ist es auch okay und dann irgendwann bekommst du das irgendwie mehr User und dann denkst du so, ja, gewisse Dinge ist voll doof, müssen wir jedes Mal neu kompilieren, müssen wir jedes Mal die ganze App ändern. Um irgendwie einen Wert zu ändern. Dann fängst du an, mit irgendwelche Config-Values zu machen.
Jupp, sounds legit.
Genau,
das hört sich nach meinem Leben an,
ja?
Muss ich sagen.
Ja, genau. Genau. Und dann irgendwann ist so, diese Config-Values und so, das ist gar nicht, kann das trotzdem irgendwie nicht alles machen und es gibt irgendwie so Special Cases, bla bla. Komm, wir bauen irgendwie so eine Rules-Engine. Wo du halt so Regeln ausführen kannst und dann kannst du halt so dein Ruleset einfach irgendwie in einem XML-File oder einem JSON oder einem YAML beschreiben. Und voll gut, oder? Dann muss ich irgendwie die Applikation nicht immer neu deployen und irgendwie Dinge anpassen und halt meine Konfiguration ist viel mächtiger. Und dann merkst du irgendwann so, ja, aber ich kann ja immer noch nicht irgendwie alles machen. Ich glaube, wir brauchen so eine DSL. Und dann hast du irgendwie so eine DSL und diese DSL ist dann auch irgendwie nicht so mächtig genug und du musst das Zeug immer irgendwie neu deployen und irgendwie archiven und es ist eigentlich so eine richtige Programmiersprache geworden wieder und dann bist du wieder beim Anfang. Und sollte man sich irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man so Dinge macht, dass es halt manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil wenn du in dieser Stage bist, wo du dann halt eine DSL hast oder im Prinzip deine eigene Programmiersprache, gar nicht so gut, weil dann kannst du auch einfach wieder, dann hast du eine schlechtere Programmiersprache, als du vorher hattest. Und dann hättest du vielleicht einfach bei deiner Programmiersprache bleiben sollen. Genau. könnt ihr euch ja mal durchlesen.
Jupp.
Okay.
Das nächste ist dann schon wieder eher was für mich. Xen and the Art of Virtualization.
Genau, da gibt es dieses eine Paper und das hat jetzt ein Hall of Fame Award bekommen. Okay. Und zwar ist es eben dieses Xen and the Art of Virtualization von 2003. Mhm. Und ja, Xen war schon so...
Ja, das war damals das Ding.
Schon so, genau, und es hat dieses ganze Virtual Machine Zeug schon sehr nach vorne gebracht.
Ich meine, war auch das erste Virtualisierungszeug, was ich verwendet habe, bevor es KVM gab und so.
Genau, hat es irgendwie alles richtig gemacht? Nein, aber man hat halt sehr viel gelernt. Und es hat sehr viele Dinge gezeigt oder gezeigt, so ja, so macht man es halt nicht. Und darum super valuable, voll gut, haben die jetzt auch noch einen Preis bekommen. Könnt ihr ja mal euch das Paper anschauen.
Schön.
Gutes Paper. Dann die Evolution of C++. Genau, C++ ist tot oder so. Oder auch nicht. Da gibt es so ein, ich glaube, es war die Keynote für, oder eine der Keynotes für CPP Now dieses Jahr. Von Herb Sutter. Und er zeigt da einerseits sein neues CPP Front, was so ein Ding ist, was im Prinzip so ein bisschen wie TypeScript und JavaScript ist. Also CPP Front ist halt so ein neuer Syntax, aber am Ende wird das halt irgendwie transpiled to C++ Code. Aber es gibt halt dir dann die Möglichkeit, neue Syntax und so, und ist recht cool. Und was er auch gezeigt hat in so ein paar Slides, was ich recht interessant gefunden habe, ist, wenn du halt bei so großen Software-Systemen ein Breaking Change machst, dann bis der irgendwie meaningful ausgerollt ist, geht's ungefähr 12 Jahre.
Das kann dauern.
Genau, das dauert halt einfach immer mindestens eine Decade. Also das sind dann einfach immer irgendwo so 10+ Jahre.
Schon viele Jahre.
Genau, und er hat da ein paar Beispiele gebracht, dass das bekannteste wohl Python 2 to Python 3 Transition.
Jo.
Und das muss man sich einfach überlegen. Das ist okay, man kann das machen, man muss einfach, ja, man muss sich bewusst sein, dass es halt eine Transition, die nicht von heute auf morgen geht. Und darum für gewisse Dinge ist vielleicht cooler, wenn du halt so ein eben so ein TypeScript-Ansatz wählst, wo du halt sagst, wir machen halt so ein Ding on top of JavaScript und wir versuchen halt JavaScript zu verbessern. Und ja. Und er macht halt sowas jetzt für C++.
Okay, schön.
Genau. Ist ein, ja, interessante Keynote.
Mhm. So.
Könnt ihr euch hier mal anschauen.
So, ich habe noch ein Lesefu Organizing System Configs with NixOS, wenn man quasi frisch zu NixOS dazukommt und anfängt, sein System irgendwie die Konfiguration zu bauen, dann kommt es quasi oft zu Fragen, okay, ich habe jetzt meine Konfiguration, das ist eine riesige File, wie sortiere ich die denn? Wie kann ich denn quasi das so ein bisschen auftrennen, dass es dann quasi modular ist, wenn ich jetzt zwei Computer habe, ja? Ich habe jetzt quasi einen Computer, der ist diese eine Konfiguration, aber ich habe jetzt einen zweiten Computer, so ein Raspberry Pi mit Octoprint drauf, der hat aber zum Beispiel den gleichen Vim drauf, weil ich mag den, ja? Der ist quasi für mich eingestellt und ich hätte jetzt den auch gerne auf dem anderen System drauf, und der Artikel macht jetzt einen ganz kurzen Überblick, so ja, wie sieht die Nixlang aus, wie funktioniert das alles, und dann beschreibt er auch, wie Module aussehen und wie die auch sortiert werden, beziehungsweise wie er die sortiert. Und dieser Weg, quasi dieses Sortieren in Unterfiles, das kommt, ja, das kommt früher oder später auf jeden Fall, wenn man es über die initiale Hürde von NixOS als komplett neues Ding geschafft hat.
Und deswegen habe ich das hier jetzt mal gepickt, weil das relativ gut beschreibt mit vielen Beispielen, wie so eine Konfiguration aussehen kann, wie die so getrennt werden kann und wie man da auch vielleicht verschiedene Systeme drin sortieren kann. Genau, das war es quasi schon von mir. Das ist ganz gut. Kann man auf jeden Fall als ersten Ansatz, was macht denn der Felix in NixOS, so hernehmen. Nicht von mir geschrieben, aber ist ganz okay.
Okay, oder so als Einstieg. Hier, wenn du mit NixOS anfängst und
genau.
organisieren willst, dann
liest
du mal das durch.
Genau, das passt eigentlich ganz gut.
Wunderbar. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die Picks. Picks.
Yep. Okay, ich habe einen Pick hier ganz am Anfang, nämlich QPW Graph. So, sehr
Gesundheit.
Sperrig, sehr sperrige Name, aber ein cooles Tool. QPW Graph ist ein Tool, mit dem du dir anzeigen kannst, so ähnlich wie bei Jack damals, mit diesem Jack-Verbinder-Tool.
QJack Control.
Genau, QJack Control, wie gerade dein Pipewire verbunden ist, weil Pipewire sieht unten drunter sehr ähnlich aus wie Jack und dieses Graph-Tool kann das quasi anzeigen und interessanterweise, wofür ich es jetzt benutzt habe, du kannst auch neue Verbindungen ziehen in diesem Verbinder und was ich halt gemacht habe ist, also ich muss sagen, die Zukunft ist da, ja, ich habe 2 Bluetooth-Headsets mit meinem Laptop verbunden und es hat einfach funktioniert, but wait, there's more. Ich wollte, dass auf beiden Headsets der gleiche Ton rauskommt. Und ich habe dieses Tool angeworfen, habe 2 Verbindungen gemacht und hat es einfach getan. Aber das war verrückt, ja. Und das ist quasi die Zukunft, ja. Pipewire ist einfach die Zukunft. Und das hat so viele Sachen richtig gemacht. Pulse Audio war natürlich ganz cool und du konntest das bestimmt auch irgendwelche Loopback-Devices und das hin und her
rumfummeln,
es war viel zu kompliciert. Und hier.
Ja, ich meine, das haben ja auch Leute. Das haben ja auch Leute mit Pulse Audio schon irgendwie so Multi-Room-Sachen gebaut und so. Also
ja, kannst man konnte schon
viel damit machen, aber es war einfach ein bisschen zu komplex. Ja, und genau, ich fand ja immer noch schon schade, dass sich Jack nicht so richtig durchgesetzt hat. Aber gut, wenn man damit jetzt auch coole Sachen machen kann.
Ja, das ist jetzt quasi das neue Jack, ja.
Ja.
Und Pipewire kann das alles. So ein bisschen, ja. Und es hat sogar ein Jack-Interface. Das heißt, wenn du Jack cool findest, dann kannst du einfach mit Jack auf dieses Pipewire draufgehen.
Ja, habe ich auch schon gemacht.
Und das gleiche mit Pulse Audio. Das heißt, das ganze so Bluetooth-Krams und diese komischen Verbindesachen, das funktioniert auch alles noch. Und so Netzwerk-Audio, das klappt alles noch. Genauso. Und das ist schon echt verrückt.
Sehr schön.
Wie gesagt, das ist mein Pick, weil es halt einfach funktioniert hat. Und man konnte dann auf beiden Headsets, die mit Bluetooth angeschlossen sind, gleichzeitig Musik hören. Und einen Film.
Wahnsinn.
Ja, das ist so krass. Jetzt habe ich mir früher, also ich hätte mir es nie zu träumen vermagt, dass überhaupt Bluetooth unter Linux einfach funktioniert, ja. Aber dass es dann sogar das noch kann, weil der Top of the Tops. Genau. Das ist mein Pick.
Dein Pick. Okay, wunderbar. Next. Was? Oh Gott.
Ingo, lies vorher.
Mach mal.
Erzähl.
Nee.
Nicht?
Nee, bin ich raus.
Excellent? Excellent. Ist ein sehr visueller Joke, müsst ihr leider auf den Link klicken zu Mastodon.
Lasst es einfach.
Doch, ist wichtig, genau. Und das darunter auch sehr visueller Joke. Die exzellente.
Ach Gott.
Müsst ihr beides anklicken und angucken, ist sehr witzig.
Genau, das funktioniert leider nur visuell. Habt ihr Hausaufgaben, könnt ihr, wenn ihr nicht gerade am Autofahren seid und diesen Podcast hört, könnt ihr da mal auf die Links klicken. Und Excel-Jokes enjoyen.
Ja, genau.
Dass die beiden nur visuell sind, passt ja wunderbar zu meinem Pick. Und zwar habe ich Vernissage entdeckt. Das ist eine iOS-App für PixelFed. PixelFed ist die Fediverse-Alternative zu, wie heißt das andere? Instagram. Mhm. Und macht Spaß zu benutzen, ist schön, unkompliziert, performant, alles, was man so möchte, eigentlich. Ja.
Cool.
Open Source, auch noch.
Hast du ja noch einen Link oder GitHub. Nicht?
Kannst ja
mach da noch einen Link rein. Weil
na gut, ich mache noch einen Link zu dem GitHub.
Vernissage ist schwierig zu googeln, ja.
Ja, also das Erste, was ich jetzt, ich habe da noch App gesagt, und das Erste ist Vernissage Mockup Generator and App Store Screen Maker for App Gurus.
Ja.
Was irgendwie so ein Apple Screen Maker irgendwas ist, der auch Vernissage heißt.
Ja, also mich hat es vor allem auch gefreut, dass es so komplett Open Source ist und nicht wieder jemand, der sich zwar liebevoll Zeit und Mühe gibt, für Sphediverse eine App zu bauen und dann sind die Sourcen doch wieder irgendwo hinter verschlossener Tür, sondern hier, das hier ist richtig schön lesbar und
sehr gut, ja.
Editierbar. Schön. Genau. Ja.
Finden wir gut. Open Source finden wir gut.
Ja.
Sehr kontrovers, aber Open Source finden wir gut. Da stehen wir auch dazu.
Ja, ja. Definitiv.
Genau. Nächster Pick, auch Open Source, weiß ich nicht, habe ich vielleicht auch schon mal gepickt. CallMap. Also ihr kennt ja alle, ihr kennt bestimmt alle dieses GitHub
ja.
oder GitLab
ja.
Activity Dingsy, wo ihr halt seht, so die Dots werden halt farbig, wenn ihr da Commits gemacht habt an diesem Tag.
Mhm.
Und im Prinzip ist das ja nichts anderes als einfach so eine Heatmap,
mhm.
Wo halt irgendwie auf X irgendwie die Monate sind und auf Y die Tage. Und da gibt es so ein Python-Paket, was CallMap heißt. Und das hilft dir halt aus Panda Time Series direkt als eine Heatmap so zu formatieren, ohne dass du da das selber mit einer Heatmap zusammenbauen musst, was so ein bisschen fummelig ist. Kannst du da einfach eine Panda Time Series mit Datum und einem Value da reingeben und dann wird das visualisiert.
Ich erwarte Großes für unser Jahresendrückblick. Für unsere 15 Sendungen, die wir gemacht haben.
Ja, ja. Kann ich, ist tatsächlich, kann ich, wenn ich es nicht vergesse, kann ich das machen.
Okay,
das,
sehr gut.
Das wäre, glaube ich, gar nicht so schwierig, weil ich glaube, das haben wir, wann wir die Sendung gemacht haben, dann kannst du da so ein, ja, dann kannst du visuell sehen,
ich sehe,
wann
schon
wir
durchgedacht.
Die meisten Sendungen haben
ja,
und so.
Perfekt.
Ja, ja.
Dann go.
Ich habe da, ich muss es einfach nicht vergessen, das ist das Problem.
Okay, warte, ich schreibe noch dazu, Name macht was am Ende des Jahres. So, okay. Jetzt haben wir es nicht vergessen. Nimm das einfach mal mit.
Das, ja. Aha.
Schön. So, also, ich habe noch einen Pick und zwar Quake. Quake ist quasi so ein, so ein Terminal, was von oben runterfährt, wenn man eine Tastenkombination drückt. Ich habe ja von meinem Drama erzählt, der Wechsel quasi auf GNOME, dass ich dann irgendwie 1000 Millionen Terminals aufhabe und die gehen nie wieder zu, weil die alle im Hintergrund sind. Im Gegensatz zu AwesomeVM, wo die halt einfach nur den Bildschirm voll gemüllt haben und dann kann man die ganz schnell zumachen. Ist das halt jetzt nicht mehr so. Und mein Ersatz ist jetzt tatsächlich Quake geworden. Quake ist, wie gesagt, so wie die Quake 3 Terminal, das kommt von oben runter und da kann man dann was reinschreiben. Ich habe in dem Quake zusätzlich dann noch einen Tmux offen, damit ich durch die Tabs wechseln kann, weil es gibt irgendwelche Sonder-Hotkeys, die man da benutzen kann, um die selber Tabs zu benutzen, aber ich finde das mit Tmux ganz nice, weil dann kann man da auch noch später ran connecten, wenn man es quasi für den Zeitpunkt dann nicht mehr braucht. Und ja, das ist quasi mein Pick. Ich habe dieses Problem mit den Terminals halbwegs überstanden, weil wenn ich jetzt Windows Enter drücke, dann kommt sie runter und wenn ich Windows Enter nochmal drücke, dann geht sie wieder weg. Und das ist, was ich mir eigentlich, also das ist ein guter Ersatz für das, was ich vorher hatte. Ist vielleicht sogar ein besserer Ersatz, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich benutze das unter KDE, da heißt es Yakuake oder
wie ja, genau,
auch immer das aussprechen will. F12 und dann fährt das Terminal runter und das benutze ich auch eigentlich jeden Tag. Also
Das ist halt bei mir auf meinen alten Hotkey gemappt. Also auf den Hotkey, den ich damals für andere Terminals benutzt habe und der funktioniert jetzt quasi genauso und dann kommt ein Terminal und das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe eigentlich. Und wenn ich da quasi mehr machen muss, also wenn ich nicht in das Terminal, was davor schon offen war, rein will, dann mache ich halt quasi einen neuen Tab in dem Tmux.
Genau. Ja, also ich benutze das auch jeden Tag und ja.
Perfekt. Funktioniert. Gut. Macht irgendwie das Richtige.
Jupp.
So
jetzt haben wir einen Kommentar gehabt.
Genau, das hätten wir noch zu Blasphemy Pass machen können, aber ich habe es jetzt hier quasi reingezogen. Ingo, willst du drüber reden?
Wir hatten ja letztes Mal irgendwie die SUSE Musikvideos erwähnt und ein Hörer hat uns sein Lieblingsvideo How to Pronounce Suse, da reingetan. Und ich, ja, ich singe es immer noch im Kopf und auch einige andere Lieder, die ich dann schon wieder gesehen habe. Und dann bin ich kurz abgedriftet, bis ich mich Gott sei Dank wieder rausgezogen habe aus diesem YouTube. Ist furchtbar.
Schrecklich, man hört niemals auf.
Diese ganzen, ja, also es ist auch lustig, ja, auch diese, auch ältere Videos ein bisschen zu sehen, was Suse so früher gemacht hat. Manche Dinge tun sie ja auch schon nicht mehr. Ja, nee, ist sehr lustig. Könnt ihr euch mal wieder angucken. Aber, ja, egal, ob wir jetzt dieses Video, wie man Suse ausspricht, sozusagen, eins der vielen, vielen anderen.
Spoiler, klar, nicht so, wie es Senko gerade gemacht hat.
Ja, wie gesagt, nicht zu lange abdriften. Kurz abdriften, weiß ich nicht. Aber wenn ihr mal 15 Minuten Pause habt oder so, einfach 2-3 Videos angucken und dann wieder weitermachen.
Jede Stunde 5 Minuten Pause machen, ist gut für die Augen.
Yep.
Ja, aber dann kannst du nicht
kein Video schauen. Gucken.
Achso, für, ja, das, für die Augen
das, kein Video. Ja, okay, ist gleich. Ich sehe
das. Ihr könnt das ja auch hören. Ihr könnt die Videos ja auch hören.
Genau, du kannst es quasi in deinen Podcast-Feed reintun oder so.
Ja.
Das Video.
Genau.
Ich weiß nicht, oder?
Oder ihr dreht die einfach laut auf und geht Wäsche aufhängen oder irgendwas.
Das stimmt.
Das ist gut.
So das ist gut. Das. So. Toter der Woche nochmal.
Erzähl. Wenn ihr ein bisschen Schweizerdeutsch könnt, dann NFTs sind tot. Das ist aber auch ein Video. Schon auch ein bisschen lustig, aber ja, NFTs sind tot.
Okay.
Punkt.
Ja. Aber warum war es nicht bei Toten der Woche?
Was ist das für ein Quatsch? Was mir jetzt gerade eingefallen ist, und es ist schon eher ein Pick, ist nicht,
na gut.
Ist nicht, also es ist nicht.
Ist eher witzig.
Ist einfach, ist eher witzig als, fundiert oder recherchiert mit irgendwelchen Fakten.
Mhm. Ja, passend dazu habe ich noch eine News rausgepickt, die irgendwo anders auch dazu gepasst hätte. Kaufland tauscht NFTs gegen Einkaufsgutscheine.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Sehr geil. Das finde ich sehr nice. Du kriegst quasi einen 10-Euro-Gutschein, wenn du einen NFT gegen quasi an Kaufland schickst. Also Kaufland, diese Online, diese Online-Shop.
Und zwar irgendeinen.
Ja, irgendwas.
egal, wie viel wert es mal war. Jetzt kriegst du einen Kaufland-Gutschein für 5 Euro dafür oder so. Immerhin.
It's something, 5
Millionen bezahlt.
10 Euro Kaufland-Gutschein bekommen.
Genau. Ja.
Schön. Ja, die sollen auf jeden Fall quasi daraus, wenn sie da das fertig gemacht haben, diese Aktion, sollen sie mal zeigen, was sie so für NFTs bekommen haben. Das würde mich schon interessieren. Weil du musst dir ja quasi die Mühe machen, dieses NFT zu Kaufland zu schicken. Und du musst ja dafür erstmal eins haben, zweitens dein Wallet noch zum Funktionieren bringen und drittens das dann noch verschicken können. Das sind ja so viele Anforderungen. Und tja, witzig. Fresh 4 Days.
Ja.
Jo.
Nice.
Dann sind wir durch. Oder? Also.
Mhm.
Ja.
Ja. Oder hat
sag,
noch einer?
Sag dieses Famous, weil das passt zu diesen NFT-Affen.
Ja. Was? Ingo, mach dein Ding.
Sag deinen Satz.
Sag deinen Satz. Alle warten darauf.
Ja. Tanz, Affe, Tanz.
Nee, aber die Affen waren was anderes, ja. Die waren die lustigen NFTs, ja, die auch.
NFT-Affe tot.
Stimmt, ich habe statt Klappe zu Affe tot, NFT Affe tot sagen. Ja.
Oh,
finde ich sehr gut. NFT Affe tot. Ja, das kann man auch noch als Erinnerungstitel nehmen. Ja. Also, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß
am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass wir nicht wieder 3 Wochen brauchen, aber gucken wir mal. Und ansonsten.
4 Wochen meinst du?
Ja. Waren es 4? Es war auf jeden Fall lange. Es tut uns leid, wir hatten Herbstferien. Wir versuchen das besser zu machen. Mhm.
Wir sind direkt nach unseren Winterferien wieder da.
Nein.
Ich versuche mal einen Bot zu bauen, der uns erinnert.
Ja, jetzt kommt ja auch die Zeit, da ist früh immer dunkel und man weiß ja nicht, was man machen soll. Da kann man mehr podcasten, glaube ich.
Das stimmt, das
muss mir noch zeigen.
Was machst du sonst?
Ich sitze in meinem Zimmer und podcaste. In meinem Keller.
Das ist wenigstens schön warm mit den ganzen Servern, die da rumstehen.
Ja. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.